Es geht wieder los. Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir auf den Bundesligaspieltag zurückgucken. Mein Name ist Max Hackebost, ich bin der Edgen Netzer und Moderator und freue mich sehr, über den ersten Spieltag zu reden. Dafür habe ich zwei Gäste mir eingeladen und freue mich über beide sehr, dass sie mit dabei sind. Beides Rasenfunk-Debütanten. Trommelwirbel. In der einen Ecke Benjamin Hofmann, Kicker-Reporter mit Schwerpunkten bei Darmstadt und Mainz. Das wird auch sicher sich heute in der Sendung ein bisschen widerspiegeln. Und tatsächlich in der zweiten Saison, die wir machen, der erste Kicker-Reporter, der hier bei uns dabei ist. Schön, dass du da bist, Benny.
Ja, sehr gerne. Hallo aus Offenbach.
Man fragt sich ein bisschen, wie das passieren konnte. Es liegt etwas an den Twitter-Aktivitäten deiner Kollegen, muss ich sagen, weil so viele aktive Kicker-Reporter gibt's gar nicht bei Twitter und das war für mich so die Hauptansprechquelle bisher.
Absolut, ja. Das kann ich so nur unterschreiben und ja, ich finde, soziale Medien gehören heute zum Journalismus dazu. Ja. Und umso mehr freue ich mich, heute dabei zu sein.
Ich mich auch und du bist natürlich bei Twitter als @benny_hoffmann, werde ich auch in den Shownotes verlinken.
Schön, danke.
Außerdem mit dabei, ebenfalls zum ersten Mal im Rasenfunk, ich freue mich sehr über André Angiello, freier Journalist, unter anderem für Bundesliga.de und die Jungle World. Und früher mal bei Opta, habe ich gelesen, also wahrscheinlich ein Datenfuchs. Hi André.
Hallo, guten Tag oder guten Abend. Ja, Datenfuchs ein bisschen, aber natürlich auch vielseitig interessiert, was andere Themenbereiche auch jenseits des Sports oder speziell des Fußballs angeht. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Ja, sehr schön, sehr schön. Dann wollen wir langsam mal starten. Zuerst muss ich noch einen Dank hinausschicken an unsere Hörer, die unter rasenfunk.de/mitmachen viel Input gegeben haben für diese Sendung. Ich werde da wo es passt, drauf eingehen im Verlaufe des Spieltagsbesprechung. Hat gut funktioniert, wie ich finde. Danke auch für das ganze Feedback zu unserer Saisonvorschau. Ihr wart relativ gnädig, die Darmstadt-Fans mal ausgenommen, aber die hatten auch wirklich einen Punkt. Das geben wir alle gerne zu. Und dann würde ich sagen, wollen wir die Spannung nicht noch länger rauszögern. Wir sind nicht die DFL und müssen keine Eröffnungsfeiern für irgendwelche Saisons machen. Hier gibt's keine Segways. Wir fangen direkt an mit der Bundesliga. Und lasst uns mal auch gleich mit dem Freitagsspiel beginnen. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Der FC Bayern gegen den HSV. 5:0 am Ende. Mit zwei verschiedenen Halbzeiten, wie ich meinen würde. André, was sind denn so deine Erkenntnisse aus diesen ersten 90 Minuten?
Ja, Klassiker, ne? Wie bei so vielen Gegnern der Bayern heißt es dann hinterher, bis zum ersten Gegentor hat es alles ganz gut funktioniert. Jetzt muss ich vielleicht nochmal, wenn wir über ein HSV-Spiel sprechen, vorwegschicken, dass ich ja privat eher Werder-Fan bin. Ich bemühe mich aber trotzdem ein bisschen mal um Objektivität. Was mir da eingefallen oder aufgefallen ist, ist vor allem natürlich der Neuzugang Douglas Costa von den Bayern. Das war aus meiner Sicht wirklich zum mit der Zunge schnalzen, was er teilweise aufs Parkett gelegt hat und was mich im positiven Sinne an den frühen Ribéry bei den Bayern erinnert hat, nur dass er eben auch schon von vornherein, was bei Ribéry ein paar Jahre gedauert hat, auch mit nach hinten gearbeitet hat.
Benni, da stimmst du zu in der Einschätzung von Costa?
Das kann ich so unterschreiben, wobei ich dann noch die Einschränkung machen würde, dass es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch eine Ausbildungssache ist. Gut, jetzt muss man sagen, Costa ist ein Brasilianer, kommt aus einer schwächeren Liga, aber auch aus einer taktisch, wie ich finde, relativ gut geschulten Mannschaft. Aber ja, absolute Rakete, also was er da bisher gezeigt hat, es hieß ja immer, ihm mangele es an Effizienz, das habe ich am Freitag nicht gesehen.
Mhm. Das kann man wohl so sagen, ja. Ja. Und trotzdem war es jetzt am Ende das Ergebnis deutlicher als der Spielverlauf, wie man so schön sagt. Die erste Halbzeit etwas zäh und es hat ein Standardtor gebraucht. Was kann man denn mitnehmen jetzt aus Sicht des HSV bei dem Spiel? Da frage ich vielleicht zuerst mal den Benny und nicht den Werder-Fan.
Aus Sicht des HSV kann man meiner Meinung nach mitnehmen, dass es ein Spiel bei Bayern München war. Viel mehr sollte man daraus nicht mitnehmen. Nein, im Ernst, ich halte es immer für sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die der Freitag gezeigt hat, mit der Prämisse ins Spiel bei den Bayern zu gehen. Wir stellen uns hinten rein, wir machen alles eng. Das kann funktionieren, aber es kann nie über 90 Minuten funktionieren. Und dann hat es eben, ja, es hat ein Standardtor gebraucht, aber es war ja nicht so, dass der HSV dieses Spiel jemals auf Augenhöhe hätte gestalten können. Also die Bayern waren ja drückend überlegen und auch wenn sie sich nicht diese hundertprozentigen bis zur Führung rausgespielt haben, irgendwann rutscht mal einer durch, das kann mal 30 Minuten gut gehen, das kann auch mal 70 Minuten durchgehen. Sicherlich in einem von 80 Fällen, vielleicht auch mal über 90 Minuten, dann habe ich mir einen Punkt ermauert in München. Aber ich hätte mir da ein bisschen mehr, gerade auch von Bruno Labbadia, ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut gewünscht. Was habe ich zu verlieren bei den Münchnern? Ob ich jetzt in den ersten 10 Minuten was versuche, draufgehe, dann vielleicht mal ausgekontert werde. Am Ende steht ein 5-0, bei dem ich mich eigentlich 60 Minuten lang oder 80 Minuten lang nur eingemauert habe. Und so verliere ich vielleicht 5-6-0. Irgendwann hören die Bayern dann auch schon auf. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Ja. Und ich glaube, der HSV hätte mehr gewinnen können, wenn er mehr Mut gezeigt hätte. Ob es dann zu dem Punkt gereicht hätte, das ist hypothetisch.
Wobei ich daher einwerfen würde, der Letzte, der mutig gespielt hat beim HSV, war ein gewisser Joe Zinnbauer und das war das 2-9.
Wenn ich mich richtig erinnere. Absolut. Es gibt immer gute Beispiele und schlechte Beispiele. Aber wer hat denn 2 Tore in München geschossen? Das frage ich mal so zurück in der letzten Saison. Das waren auch nicht allzu viele. Nein, klar. Aber wie gesagt, meine These ist eben, in München kannst du nicht 90 Minuten mauern. Du kannst nicht von Anfang an. Du kannst dann irgendwann natürlich sagen, okay, Jungs, jetzt stellen wir uns hinten rein. Bei einem einigermaßen vernünftigen Ergebnis bringt dir dann wahrscheinlich ohnehin, bringt dir dann auch nichts, bringt dir auch keinen Punkt. Aber ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut gewünscht am Anfang. Aber was will ich meiner Mannschaft noch sagen? Die geht dann mit 0-1 in die Kabine und dann sage ich ihr so, Jungs, jetzt müsst ihr angreifen. Das ist psychologisch ganz, ganz schwierig, weil der Trainer vermittelt den Spielern ja dadurch, dass er zuerst mauert, vermittelt er denen ja auch den Eindruck irgendwo, okay, ihr seid nicht gut genug, um da zu bestehen. Wenn auch unterbewusst. Ich glaube schon, dass das in den Köpfen eine Rolle spielt.
Okay, wobei ich jetzt ehrlich gesagt fand, dass in der ersten Halbzeit, es gab ja auch Chancen für den HSV, zwar jeweils nach Ballgewinn, meistens von Shiplock, also Ballverlusten der Bayern im Aufbauspiel, aber trotzdem, also standen nicht so schlecht da, fand ich.
Ja, aber insgesamt war das nach vorne natürlich ganz, ganz wenig, das war dünn und dass dann mal ein Ballgewinn, ein Ballverlust kommt, ja, das ist normal, das ist Fußball, das ist logisch, das sind keine Maschinen, das sind alles Menschen, das sind alles machen alle mal Fehler. Gut, und wenn man dann natürlich so einen Ballverlust ausspielen kann, klar, dann hat man viel richtig gemacht. Aber ich hätte mir trotzdem gerade in diesen ersten 10, 15 Minuten, ich glaube, damit hätte niemand gerechnet, auch die Bayern nicht. Und ich glaube, da hätte man durchaus den einen oder anderen Nadelstich setzen können. Wie gesagt, es ist schwer zu beweisen. Das Gegenteil kann man nicht beweisen. Ja. Es ist alles hypothetisch. Mhm. Ist leider auch so im Fußball. Keine Wissenschaft.
Gut, dass wir kein Phrasenschwein haben, aber das gibt's nur in Konkurrenzformaten.
Jetzt wäre ich schon arm, gell?
Ach, Ivo. André, hast du dem irgendwas hinzuzufügen jetzt aus HSV-Sicht?
Ja, ich bin da eigentlich sehr bei Benny. Also ich kann mich auch erinnern, letzte Saison das Werder-Spiel, das sah ja nicht gerade besser aus und da würde ich auch sagen, das ist das gleiche Problem, wenn man da versucht hinzufahren. Oder auch zu Hause gegen die Bayern und versucht, sich hinten reinzustellen und irgendwas zu ermauern. Das wird dann in 95% der Fälle schiefgehen. Und ich glaube, da kann man nur sein Heil in der Offensive und vor allem im Mut suchen, da vielleicht doch eben was zu holen. Und je weniger man auch als Mannschaft auf Augenhöhe mit den Bayern steht, desto schwieriger ist es natürlich. Ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber ich bin da gespannt, wie es aussieht, wenn dann die Bayern zum Beispiel gegen Dortmund spielen werden. Aber ich glaube, aus HSV-Sicht war es jetzt wirklich dieser Punkt, niemand hat damit gerechnet, dass sie irgendwas reißen werden gegen die Bayern und genau so ist es gekommen und deswegen war das Spiel im Prinzip auch schon vorher abgehakt, aber deswegen macht es das jetzt nicht schlechter. Da war sicherlich das Pokal aus gegen einen Viertligisten ein größeres Problem zum Saisonstart.
Aber da lag es ja an der Körpersprache, wenn man Bruno Labbadia glauben darf.
Da lag es, glaube ich, so ziemlich an allem.
Ja.
Okay, dann lasst uns mal einen Blick auf die Bayern werfen. Ein Spiel gegen die Bayern ist jetzt auch nicht unbedingt das aussagekräftigste Saisonspiel. Aber bei den Bayern konnte man schon einige Sachen beobachten. Douglas Costa habt ihr schon angesprochen. Ich fand auch sehr gut im Zusammenspiel mit Rafinha. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, und das haben auch die Hörer gefragt, wenn Thiago nicht erst eingewechselt wird, sondern von Anfang an spielt, wer soll denn dann eigentlich raus bei den Bayern, André?
Ja, das ist eine gute Frage. Als ich vor dem Spiel oder zu Spielbeginn auf die Aufstellung geschaut habe und gesehen habe, dass Thiago draußen sitzt, habe ich mich auch kurz gewundert. Aber als ich dann gesehen habe, wer tatsächlich spielt, habe ich mich dann auch wieder nicht mehr gewundert. Das ist, denke ich mal, einfach der entscheidende Punkt, dass sie einen sehr großen, qualitativ sehr hochwertigen Kader haben, die Bayern, den sie sicherlich auch brauchen, wenn sie möglichst weit in der Champions League kommen wollen, sprich das Finale und den Sieg dort anpeilen. Wenn dann mal Spieler verletzt sind oder überspielt sind oder so im weiteren Saisonverlauf, dann wird sich da vieles sicherlich auch von alleine ergeben. Ich kenne mich jetzt nicht so gut oder bin nicht so nah dran an den Bayern, dass ich sagen könnte, Thiago hat da jetzt noch irgendwie gerade in der Woche zweimal mit dem Training ausgesetzt, weil er irgendwo ein Wehwehchen hatte oder sowas. Insofern entscheiden da vielleicht auch Kleinigkeiten dann bei der Aufstellung. Aber klar, also für Spieler wie Rode wird es sicherlich nicht unbedingt einfach in dieser Saison überhaupt in die Mannschaft zu kommen.
Und gleichzeitig stellt sich so ein bisschen die Frage nach Alonso an der Stelle auch, oder Benni?
Ja, absolut. Ich meine, er hat jetzt den Part vor der Viererkette gespielt am Freitag. Das war alles in Ordnung, das war alles solide. Aber ja, ich glaube, die Bayern sind auch ein bisschen schlauer geworden aus der letzten Saison. Sie müssen da durchaus zweigleisig planen. Sie hatten halt das Problem, auch gerade dann in den wichtigen Spielen, in der Rückrunde eben, in den wichtigen internationalen Spielen. Bei Xabi ist es auf allerhöchstem Niveau ja schwierig. Bastian Schweinsteiger hat natürlich aufgrund seiner Verletzung eine schwierige Saison hinter sich gehabt. Gut, ist ja jetzt ohnehin weg. Ich glaube, man muss da auch schauen, dass man die einzelnen Spieler nicht zu sehr belastet. Xabi Alonso ist auch nicht mehr der Jüngste. Thiago kann natürlich absolut ein Faktor werden und wird auch, da bin ich überzeugt von, weil dazu hat er zu viel Klasse, ganz klar ein Faktor in dieser Mannschaft. Aber ich kann André da nur recht geben, für Spieler wie Rode wird es natürlich eng. Ja. Mhm.
Und gleichzeitig interessant zu sehen in der Defensivbewegung, der HSV hat immer Alonso angelaufen, sobald er den Ball bekommen hat und bei Boateng haben sie es gar nicht erst versucht.
Ja, ich glaube, da haben sie ein bisschen vom FC Porto gelernt. Ja. Die haben das im Hinspiel in der Champions League vergangene Saison sensationell gut gemacht. Boateng hatte ja auch einen Wackler, hat mich ein bisschen überrascht, aber ansonsten war das wieder alles solide. Ja, und klar, Alonso hat jetzt oder ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein Schwachpunkt. Er hat trotzdem eine unheimliche Klasse, eine sehr, sehr gute Übersicht. Er hat sicherlich international nicht mehr das allerhöchste Niveau, aber für den Bundesliga-Alltag, also ja, worüber reden wir da? Also.
Da würde ich ja nochmal ganz kurz dazwischen grätschen, auch wenn es eigentlich Schnee von gestern ist, aber wo wir gerade über Xabi Alonso reden, ich verstehe bis heute nicht, warum die Bayern Xabi Alonso kaufen und einen Toni Kroos verkaufen. Wo ich sagen würde, das ist mehr oder weniger die gleiche Position, je nach Ausrichtung und je nachdem, wie die Formation festgelegt wird. Aber Toni Kroos ist einfach noch mitten in seinen besten Jahren, während bei Xabi Alonso ja nun absehbar war, dass es eher bergab als bergauf geht, gerade mit seiner Fitness. Und gut, das ist Pep wird wissen, was er sich dabei gedacht hat. Ich verstehe es nicht, aber ich bin gespannt.
Ich glaube, Kroos war diesbezüglich, das war auch in gewisser Weise ein Politikum. Stocken wir seinen Vertrag auf, geben wir ihm noch mehr. Also da wird jetzt natürlich viel oder da kann man natürlich viel reininterpretieren, aber rein von der Qualität her und von der Zukunftsperspektive her war der Wechsel oder dieser Tausch quasi sozusagen, wenn man so will, für mich auch nicht wirklich nachvollziehbar. Nein.
Ja, man hat so ein bisschen von außen zumindest den Eindruck, dass das Weggeben von Kroos eine Entscheidung der obersten Führungsetage war, ja, in die Pep nicht unbedingt einbezogen war. Ich spekuliere da ein bisschen und dann seine Antwort war, gut, dann wen würde ich gerne als Ersatz haben? Und dann war Alonso halt einfach auch verfügbar. Also so viele gibt's ja auch gar nicht in der Qualität auf dieser Position, die man dann holen kann.
Dass man dann einen Xabi Alonso holt, wenn man einen Toni Kroos abgibt, ja, das ist dann für mich wiederum eine logische Reaktion. Aber dass man Toni Kroos überhaupt abgegeben hat, das war für mich nicht verständlich.
Mhm. Aber dann wiederum müssen wir uns wieder überlegen, auf welchem Niveau oder auf welchem Level wir hier reden, weil es ja vorher gerade hieß, wer soll denn da überhaupt noch raus, wenn dann Thiago reinkommt und so weiter. Insofern ist das wirklich Jammern auf höchster Ebene.
Luxusdiskussion, absolut. Wenn man dann sieht, dass ein Alaba auch noch den Part vor der Abwehr spielen kann, dass ein Philipp Lahm diesen Part spielen kann, vielleicht nicht ganz so strategisch angelegt wie ein Alonso. Ja, da sind wir schon wieder bei der Debatte, am wievielten Spieltag werden die Bayern Meister?
Ja, wobei ich das ja tatsächlich, da will ich erstmal sehen, ob die Bundesliga das auch bestätigt. Ich sehe da durchaus Mannschaften, die Bayern diesmal ärgern könnten. Aber natürlich auf dem Papier sind sie die stärksten. Und interessant natürlich auch, sie haben auch einen namenlosen Spieler wie Arturo Vidal verpflichtet, der... im Spiel gleich die meisten Pässe gespielt hat. 120 fand ich ganz interessant, weil er ja oft auf seine Grätschen reduziert wird. Aber hat definitiv seinen Platz zumindest in diesem Spiel bei den Bayern gefunden.
Also ich würde dir da recht geben. Ich denke auch, das hast du eher als Scherz gemeint mit dem namenlosen Spieler. Ja. Da hätte ich mir zum Beispiel wirklich eine perfekte Doppelsechs vorstellen können, wenn man denn überhaupt mit einer Formation spielt, die so etwas hat, aus Vidal und Toni Kroos. So, aber wie gesagt, das Toni Kroos-Thema hatten wir ja gerade. Ich glaube, Kroos ist nach vorne eben noch ein bisschen strategischer und Vidal bringt zum einen natürlich eben diese besagte Zweikampfhärte natürlich mit, aber hat eben auch gezeigt, dass er auch durchaus in diese Passmonster-Maschine da ganz gut reinpasst.
Mhm. Ja, da wird es sicherlich noch die ein oder andere Feinheit brauchen, um das abzustimmen. Vidal hat auch vor allem in der ersten Halbzeit wenig Räume gefunden, hat viel nach hinten gespielt. Aber das sind auch nicht die Spiele, für die man ihn geholt hat im Endeffekt. Man hat mehr Aggressivität auf dieser Position gebraucht, mehr Dynamik. Und dass er natürlich mit seiner Art und Weise, wie er spielt, eine absolute Führungsfigur ist, ich denke, das hat er zuletzt auch bei der Copa America gezeigt. Und solche Leute brauchst du als FC Bayern, wenn du weiterkommen willst. Mhm.
Gut, und die Bayern-Saison entscheidet sich ja auch tendenziell eher nicht im August, sondern erst im April und Mai. Aber schon interessant zu sehen, auch interessant, wo er immer mal wieder im Offensivspiel aufgetaucht ist. Die Bayern haben ja traditionell das Problem, viel Ballbesitz auf den Flügeln und rundherum um den 16er, aber dann Schwierigkeiten da reinzukommen. Und war ganz interessant zu sehen, wie Vidal da immer wieder an Orten aufgetaucht ist, wo man gar nicht so wirklich mit ihm gerechnet hat. So ein bisschen Thomas Müller-haft, nur mit anderer Frisur und Physiognomie. Allerdings war es halt auch der HSV, deswegen machen wir es mal nicht größer als es ist. Auf jeden Fall darf man mal gespannt sein, wie es jetzt dann weitergeht für die Bayern gegen Hoffenheim auswärts und der HSV zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ich denke, da können wir später noch, wenn wir über das Stuttgart-Spiel reden, nochmal kurz vorausblicken. Mhm. Und damit könnten wir eigentlich auch zu dem Gegner kommen, gegen den die Bayern dann am nächsten Wochenende spielen werden. Das ist Hoffenheim. Die haben in Leverkusen gespielt und sind erstmal 1-0 in Führung gegangen nach 5 Minuten. André, wie schätzt du die Leistung der Hoffenheimer ein? Wie weit war das für dich schon eine Standortbestimmung?
Also ich muss jetzt vorweg schicken, von dem Spiel habe ich nicht allzu viel gesehen, außer zusammenfassender Bilder und ein bisschen was im Ticker. Es hat mich ehrlich gesagt eher überrascht, natürlich, dass Hoffenheim in Leverkusen zuerst in Führung gegangen ist und dann auch umgekehrt dann eben weniger überrascht, dass Leverkusen das Ganze noch gedreht hat, wenn auch wohl relativ spät ja erst. Bei Hoffenheim denkt man eigentlich jede Saison jetzt bei den Möglichkeiten, die sie haben, mit der Mannschaft, da müsste einiges drin sein und am Ende reicht es dann trotzdem nicht mal für die Europa Liga. Finde ich selber ein bisschen überraschend. Wird auch spannend zu sehen sein, so das Zusammenspiel von Volland und Kurani zum Beispiel. Mhm. Da bin ich gespannt. Ansonsten, mal gucken. Also jetzt 1-2 in Leverkusen zu verlieren, das ist völlig legitim, denke ich mal. Das ist jetzt kein Fehlstart oder so in dem Sinne. Und die werden sicherlich noch ihre Punkte holen.
Das ist eine steile These. Liebe Hörer, ihr habt es zuerst im Rasenfunk gehört. Da haben wir schon den Sendungstitel, das ist ein bisschen reißerisch. und Kevin Kurani ist back und fast, finde ich, noch schöner Süle auch jetzt wieder bei Hoffenheim. Also so sehr man sich über Kevin Kurani freut, so muss man sich eigentlich auch über das Comeback von Süle freuen, finde ich.
Absolut. Das ist ein junger deutscher Verteidiger, der sehr, sehr viel kann. Freut mich für ihn, dass er jetzt wieder dabei ist nach dieser langen Verletzungspause. Ich glaube auch, er hat dieses Potenzial, dass er diese Hoffenheimer Abwehr, die ja in der letzten Saison war es schon besser, in der Saison davor war es noch ein bisschen wilder, dass er die stabilisieren kann, auch trotz seines jungen Alters. Was mich ein bisschen überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt muss ich natürlich wieder auf Kevin Kurani eingehen, aber mich hat persönlich überrascht, dass er von Anfang an gespielt hat. Er kam vor 2 Wochen zur Mannschaft und spielt von Beginn an. Finde ich persönlich. Ich bin nicht so 100%ig informiert über die TSG Hoffenheim. Ich bin da nie beim Training. Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann das nur von außen beurteilen. Aber wenn ein Spieler so spät in der Vorbereitung zu einer Mannschaft stößt, dann gehe ich persönlich nicht davon aus, dass er am ersten Spieltag spielt. Entweder er hat nach wie vor eine überragende Qualität oder aber der Trainer kann mit den Alternativen nicht wirklich zufrieden gewesen sein. Die ja auch für ordentlich Geld nach Hoffenheim kamen, muss man ja auch sagen. Marc Uth hat ja auch Geld gekostet, der dann später kam.
Das ist interessanterweise auch eine Frage, die die Hörer gestellt haben nach den Mittelstürmern, und zwar beiderseits. Zum einen eine Einschätzung unsererseits, wie die Leistung von Kevin Kurani einzuordnen ist, und da hast du jetzt ja schon angedeutet, ging so. Er war anwesend.
Ach, ich möchte über die Leistung gar nichts sagen. Mich wundert's eben. Ich habe dieses Spiel nicht über 90 Minuten verfolgt. Wie gesagt, mich hat schlicht und ergreifend gewundert, dass er, nachdem er erst, ich meine, es war vor 2 Wochen, ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, dass er schlicht und ergreifend von Beginn an gespielt hat. Das ist eine sehr, sehr kurze Zeit.
Ja, definitiv.
Wenn man überlegt, dass in Marc Uth, wenn ich richtig informiert bin, die komplette Vorbereitung in den Beinen hat. Da geht's ja nicht nur um den Fitnesszustand, da geht's ja auch um Laufwege, da geht's um Abstimmungen, da geht's um Verhalten im Pressing, im Anlaufen. Hätte ich so nicht erwartet. Ohne jetzt über Kuranis Leistung sprechen zu wollen. Ich glaube durchaus, dass er die Qualität hat, auf Sicht Hoffenheim weiterzubringen. Aber ich glaube eben, das wird auch noch seine Zeit brauchen.
Ja, und interessant fand ich die Nachfrage der Hörer, dass es auch um den Mittelstürmer auf der anderen Seite ging. Nämlich es wurde gefragt, ob Bayer Leverkusen nicht einen anderen Mittelstürmer als Stefan Kießling bräuchte, was mich überrascht hat, denn er war sehr aktiv, hatte eine Menge an Torschüssen und insgesamt waren die Leverkusener offensiv sehr aktiv. Es gab 25-6 Torschüsse für Leverkusen. Einzig die Chancenverwertung kann da eigentlich Anlass zur Kritik sein, oder André?
Ja, also ich meine, bei Kießling, das ist ähnlich wie bei Kurani, da weiß man, was man hat, bestimmter Stürmertyp, von dem es manchmal heißt, der stirbt jetzt ein bisschen aus, so der typische echte Neuner, wobei ja auch Leute wie Kießling und Kurani durchaus sich mal zurückfallen lassen oder auf die Flügel ausweichen und so weiter. Und ich habe jetzt bei Kießling zuletzt auch nicht den Eindruck gehabt, dass bei ihm die Leistungskurve derart nach unten geht, dass man sich nicht mehr auf ihn verlassen sollte als Bayer Leverkusen, wenn er denn da in das System hineinpasst.
Zumal das Spiel von Bayer Leverkusen ja sehr darauf ausgelegt ist, auf einen echten Neuner da vorne drin. Also ich würde mich bei der Spielanlage, wie es Roger Schmidt jetzt macht, würde ich mich sehr wundern über eine falsche Neun. Sie haben Admir Mehmedi geholt, finde ich, sehr hoch veranlagten Spieler, der in der letzten Saison in Freiburg ein bisschen Probleme hatte. Dem steckte die WM in den Knochen, der hatte ein bisschen Loch. Der kann sehr, sehr viel, aber er ist ein komplett anderer Spielertyp als Stefan Kießling. Und ich wage zu behaupten, dass er nie anstelle von Kießling spielen wird, es sei denn, Kießling ist verletzt, sondern er wird immer ein Part neben oder um Kießling herum spielen, glaube ich. Also er ist ein ganz anderer Typ, kein Wandspieler, keiner, der vorne die Bälle festmacht. Wenn er den Raum hat, das ist eine Rakete, Admir Mehmedi. Wenn er die Form wieder erreicht, die er vor 2 Jahren, also in der Saison 2013-14 in Freiburg hatte, dann kann der Leverkusen weiterbringen, definitiv. Aber wie gesagt, andere Position, anderer Typ als Kießling.
Und auf, ja, Benni hat es ja schon gesagt, also auf der anderen Seite im offensiven Mittelfeld, auf den Flügeln mit Leuten wie Bellarabi, Son, Calhanoglu, da ist Leverkusen schon ziemlich gut aufgestellt und da ist jetzt nicht das Problem, dass da einfach keine Bälle nach vorne kommen würden und man einen Stürmer bräuchte, der gemeinsam mit den Mittelfeldspielern sozusagen sich irgendwie nach vorne passt oder so. Also ja, und letztlich hat es ja jetzt im Auftaktspiel auch gut funktioniert. Also 3 Punkte gegen Hoffenheim. Umgekehrt muss man ja auch erstmal holen.
Definitiv, ja, vor allem nach dem Spielverlauf, der ja auch nicht, ist nicht der perfekte Start in die Saison mit einem Gegentreffer in der 5. Spielminute. Interessant auch, dass Memedi ja auch nicht für Kiesling kam, sondern beim Stand von 1:1 für Lars Bender. Und danach kam noch Julian Brandt. Ich glaube, jeder Bundesliga-Trainer wäre dankbar, wenn er so wechseln könnte nach vorne. Was mir bei der Bewertung von Kiesling generell so ein bisschen fehlt, ich will das jetzt nicht nur auf dieses eine Spiel beziehen, ist, dass zu wenig gesehen wird, wie oft er durch seine Laufwege Platz frei macht für die Außen, die nach innen ziehen. Also das ist, wenn man da mal drauf achtet, das ist ein ganz gut einstudierter Move. Calhanoglu oder Song haben den Ball auf der Außenbahn und Kiesling zieht den näher stehenden Innenverteidiger weg, indem er so ein bisschen so einen diagonalen Laufweg nimmt und dann haben sie den Platz da reinzustoßen.
Ja, aber daran wird er ja eben auch gemessen. Das ist ja genau das, was ich meine mit das Leverkusener Spiel ist so angelegt. Wir haben ja auch bei Son das Phänomen, dass er, obwohl er meist von der Bahn kommt, dass er ja sehr, sehr oft den Weg zum Tor macht. Das kostet Kiesling pro Saison, würde ich jetzt einfach mal behaupten, 5 Tore. Ja? Mhm. Dadurch, dass Son eben immer diesen Zug zum Tor hat, was ja gar nicht negativ gemeint ist. Guter Offensivmann hat immer Zug zum Tor. Aber er hat oft Szenen, also in der Vorsaison gab es da wirklich einige, wo er einfach den besser postierten Nebenmann nicht sieht und abschließt aus einer Situation, wo ich sage, gut, da muss man jetzt nicht abschließen, auch wenn man einen überragenden Abschluss hat. Von daher, also wenn jetzt irgendjemand in Leverkusen Stefan Kiesling ernsthaft in Frage stellt, dann muss ich mich doch schon wundern.
Wir wollen es definitiv nicht tun, erst recht nicht erst nach 90 gespielten Minuten. Und damit, denke ich, haben wir auch das Spiel schon recht gut zusammengefasst. Ich denke, die 25-6 Torschüsse sprechen dann auch dafür, dass der Sieg in Ordnung geht. Und ein kleiner Hinweis noch, Lesetipp, wer sich über das Comeback von Niklas Süle informieren möchte, da hat die TSG ein Storytelling-Format herausgebracht. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Man muss allerdings sehr dran denken, dass das von einem Vereinsmedium kommt. Also es ist Wahnsinn, wie die Trainingsbedingungen, wie das Reha-Zentrum und wie seine Einstellung gelobt werden. Das geht einem auch irgendwann ein bisschen auf den Zeiger. Aber insgesamt interessant zu sehen, auch welche Wege sie in der Vereinsberichterstattung gehen. Ich werde das mal verlinken. Ich kann das nur empfehlen. Die Hoffenheimer. Na gut. Und damit lasst uns mal zu einem anderen Verein kommen. Wir hatten Augsburg gegen die Hertha. Ich würde sagen, eines der überraschenden Ergebnisse an diesem Spieltag. Die Hertha gewinnt 1:0 bei Augsburg.
Ja, ganz unglücklich. Also, es hätte auch gut umgekehrt ausgehen können. Ich hatte ja schon neulich bei einer Hertha-Saisonvorschau gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es für Hertha ganz schwer werden wird, dass es da doch letztlich wohl um den Abstiegskampf beziehungsweise um die Verhinderung des Abstiegs gehen wird und um nichts anderes. Und dass natürlich Ausreißer nach oben möglich sein werden. Und jetzt haben sie gleich mit einem Ausreißer nach oben begonnen sozusagen. Erstmal für Hertha-Verhältnisse überraschend schon im Pokal weitergekommen. Und jetzt auch noch gleich zum Auftakt auswärts in Augsburg gewonnen. Der Elfmeter dann auch noch recht glücklich reingegangen. Trotzdem natürlich vielleicht wieder so eine Sache, wo man denkt, der war eigentlich schon nicht sehr toll geschossen, aber er ist reingegangen und hat vielleicht dem armen Kalou jetzt endlich mal geholfen, nach diesen knapp 1000 Minuten ohne Torerfolg, da zumindest ein bisschen Selbstbewusstsein als Stürmer wieder zu bekommen und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann eben auch entsprechend zu agieren auf dem Platz. Weil Hertha ja auch noch das Problem hat, dass im Prinzip der andere Spieler, der für die Position in Frage kommt, Julian Schieber, eben jetzt noch zum Saison Auftakt verletzt war. Ja, und ansonsten, wie gesagt, guter Auftakt für Hertha. Also ich glaube auch, wenn man sich mal die Aufstellung anguckt, bis auf Darida hat sich da ja an dem Kader eigentlich nicht wirklich was verändert. Und letzte Saison hat da letztlich nur das Torverhältnis die alte Dame gerettet. Mhm. Ich denke, Darida war wirklich ein sehr guter Transfer, weil er eben diese Lücke im zentralen Mittelfeld schließt, die es letzte Saison gab, dadurch, dass Zigerzi und Baumjohann eben fast die ganze Saison über ausgefallen sind. Der eine eher ein bisschen offensiver, der andere ein bisschen defensiver, aber beide haben sicherlich eine ziemlich große Qualität, und wenn dann zwei solche Leute praktisch die ganze Saison über ausfallen, dann ist das natürlich schon bitter, und dann kann ein Verein wie Hertha da auch nicht so unmittelbar das ausgleichen, wie die Bayern das jetzt vielleicht könnten. Und ich denke, den hätten auch andere Vereine gerne gehabt, und dafür hat Hertha dann ja auch durchaus ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, was Hertha-Verhältnisse angeht. Und wie es aussieht, kann er jetzt nicht jedes Detail beurteilen, aber wie es aussieht, scheint er auch nicht so viel Zeit zu brauchen, um sich zu akklimatisieren hier in Berlin. Mhm.
Diese beiden Transfers waren es ja auch, die mich in der Saisonvorschau der letzten Woche dazu verleitet haben, Hertha als einziger der Runde, wir haben das zu dritt aufgenommen, als etwas stärker als in der Vorsaison einzuschätzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nach einem Spieltag recht hatte. Vor allem vom Spielverlauf her. Interessant fand ich, was du zu Kalou gesagt hast, dass ihm das Tor Selbstvertrauen gibt. Benny, meine
geben kann, Einschätzung nach... Geben kann. Also das wird dann mal abwarten in den nächsten Spielen.
Ja.
Da hat er Angst, dass gleich wieder das Minutenzählen losgeht und dann alle dich zitieren. Benni, wie hast denn du Kalou gesehen? Denn ich fand, dass er, also gerade auch die Szene in der 15. Minute, wo er seinen Pfostenschuss, wo er sich alleine gegen die beiden Verteidiger durchsetzt, ich fand ihn überraschend stark, das gesamte Spiel über.
Ja, da sieht man ja eigentlich, was der Junge im Fuß hat. Dass er natürlich eine Saison, naja, zum Vergessen, doch, will ich jetzt nicht sagen, ja. aber auf jeden Fall eine ziemlich bescheidene erste Saison in Berlin gespielt hat. Das mag natürlich auch an den äußerlichen Umständen gelegen haben mit dem Trainerwechsel von Luhukay dann zu Pal Dardai. Das war allgemein eine schwierige Saison für die Hertha. Ich glaube, es wird bei ihm vor allem darauf ankommen, dass er im Kopf klar bleibt, klar wird. Das ist ja immer wieder sowas, was so unterschwellig mitschwingt. Er muss mehr am Spiel teilnehmen. Er muss auch wirklich die Aufgaben, die ihm Pal Dardai stellt, besser umsetzen. Also Dardai will, dass er zum Beispiel sehr, sehr präsent ist in der Spitze, weil er eben mit einem Einstürmersystem spielt, in dem sich dann beispielsweise ab und an Stocker noch mit einschaltet, so als hängende Spitze von der Bahn kommend oder aus dem Zentrum kommend. Aber es ist natürlich dann schon wichtig, eine Figur da vorne präsent zu haben. Und Kalou neigt ja eher dazu. Er hat ja auch in seinen früheren Stationen nicht als, wenn er Spitze gespielt hat, dann nicht als alleinige Spitze und meistens ohnehin eher über die Flügel gespielt. Dieses Dasein als alleinige Spitze, das kannte er nicht so. Ich glaube, das braucht selbst bei einem Spieler auf seinem Niveau ein bisschen mehr Zeit, und vielleicht neigt er dann auch einfach dazu, eher zuzumachen als ein anderer Spieler. Soll ja ein trotzdem relativ eigenwilliger Charakter sein, ohne dass ich das jetzt so unterschreiben könnte, aber über die Klasse von...
Was meinst du mit dem Zumachen?
Ja, dass er dann ganz bewusst abblockt, ja, dass er dann ganz bewusst sagt, nein, ich habe da und da gespielt, ich muss mir nichts sagen lassen. Er ist natürlich einer, der kommt als Star in diesen Kader, das darf man immer nicht vergessen.
Weil ich eigentlich auch letzte Saison, also was du sagst, ist natürlich richtig mit dem Trainerwechsel und dass es insgesamt nicht sehr gut lief bei Hertha, dass es dann natürlich für einen neuen Spieler, und wenn die Qualität noch so hoch ist, dass es dann natürlich schwierig ist, aber ich hatte auch da eigentlich selten das Gefühl, dass er, sagen wir mal, dass er wenig sich engagiert, dass er wenig kämpfen würde oder so. Es waren halt oft gerade so falsche Entscheidungen, die bei einem Stürmer eben dann dazu führen, dass der Ball oft nicht im Tor landet. Beim Abwehrspieler führen sie halt dazu, dass er oft im eigenen Tor landet. Und bei Kalou oft war er dann zu eigensinnig, oder dann wurde ihm wahrscheinlich mal gesagt vom Trainer, du bist zu eigensinnig, dann hat er nur noch abgegeben, und dann war es natürlich auch falsch, wenn er eigentlich selber in der besseren Schussposition war. Und so habe ich es jetzt auch eigentlich in dem Spiel in Augsburg gesehen, dieser Pfostentreffer, was du meintest, da war, glaube ich, ja sogar noch ein Abwehrbein dran, und da hatte er eigentlich schon fast alles richtig gemacht, aber ansonsten natürlich gerade oft dann im Abschluss dieses Problem für Stürmer, die dann lange nicht getroffen haben, auf die alle verbal eindreschen, dass sie jetzt aber wirklich mal liefern müssten und so weiter, dass da dann einfach das Selbstvertrauen fehlt, und dann geht eben so ein Ball am Tor vorbei oder übers Tor hinweg, oder man traut sich nicht richtig und macht dann doch nochmal einen Schnörkel, und dann ist die beste Schussposition wieder vorbei, Und deswegen meine ich halt, selbst wenn es eben nur ein sogar eigentlich schlecht geschossener Elfmeter war, aber immerhin am Ende zappelte der Ball im Netz, genau. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass es vielleicht so ein bisschen zumindest eine kleine Befreiung für ihn ist und er da ein bisschen befreiter dann einfach aufspielen kann. Ansonsten kommt es natürlich aber eben auch sehr darauf an, wie die ganze Mannschaft das löst und im Spiel nach vorne sich aufstellt, wie viele Vorlagen er da überhaupt bekommt und ob er da dann in vorderster Front auch mal Unterstützung bekommt aus dem Mittelfeld. Ja, das wird dann spannend zu sehen sein, eben mit Darida. Auch Spieler wie Stocker oder Behrens sind jetzt in ihrer zweiten Saison bei Hertha. Da kann vielleicht nochmal der ein oder andere Sprung kommen. Andererseits, mein Eingangsstatement war ja, ich traue da nicht so viel an großen Sprüngen den einzelnen Spielern oder auch der Mannschaft als Mannschaftsverbund zu. Deswegen es wird vielleicht ein bisschen besser laufen, wenn alles gut läuft für Hertha, werden sie ein bisschen besser ins Ziel einlaufen als in der letzten Saison mit der Punktgleichheit zum Relegationsplatz. Aber ich denke, es wird schwer werden.
Es war ja auch in diesem Spiel nicht so eindeutig. Also es gab ja auch viele Aluminiumtreffer für Augsburg. Hat sich Augsburg vielleicht auch selber ein bisschen um den Erfolg gebracht? Welche Rolle hat der Platzverweis in der 45. gespielt für dich, Benny?
Ja gut, wenn ich, sie mussten ja dann de facto nicht wirklich lange in Unterzahl spielen. Ich glaube, so rund 20 Minuten waren es, bis dann ja auch Roy Behrens mit Gelb-Rot runter musste. Aber es ist natürlich einfach ärgerlich, wenn du in dieser Situation dann eine relativ dumme gelb-rote Karte bekommst. Ich will nicht sagen, er hat drum gebettelt, aber die war natürlich absolut vermeidbar. Das muss ich von dem gestandenen Profi verlangen können, dass er da weiß, dass er gelb belastet, dann einfach halt mal das Bein unten lässt. Wir reden ja nicht von dem 19-jährigen Raúl Bobadilla, ist ein erfahrener Spieler, war schon bei dem einen oder anderen Verein, also da kann er natürlich schon einfach wegbleiben, dann passiert da nichts, dann spielt Augsburg das Spiel möglicherweise mit 11 Mann zu Ende, dann sieht's ganz anders aus. Aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie sie mit Augsburg umgehen. Mit dem Erfolg auch der Vorsaison. Das wird ein Gradmesser. Da kommt viel Arbeit auf Markus Weinzierl zu. Aber man sollte sie jetzt trotzdem nicht unterschätzen. Man sollte da nicht zu viel reininterpretieren. Wie gesagt, wir haben 3 Aluminiumtreffer, wir haben 11 Meter, wir haben ein Spiel, das für dich als FC Augsburg relativ schlecht läuft, relativ unglücklich läuft. Man darf gespannt sein. Also ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, wie das weitergeht. Ob da vielleicht auch nochmal was passiert auf dem Transfermarkt, keine Ahnung.
Ja, ich lese gerade hier im Internet, dass der Wechsel von Baba zu Chelsea jetzt endgültig perfekt ist.
Ja gut, das war eine Frage der Zeit, also von daher. Ich meine gut, jetzt hat man, wie viel waren es jetzt, wie viel Kolportierte, wenn du es gerade liest?
Knapp 25 Millionen steht bei
euch. Knapp 25. Ach, das ist ja schön.
Mehr als für Bastian Schweinsteiger.
Mehr als für Bastian, gut, Baba ist natürlich auch noch ein paar Jahre jünger.
Ui. Also, aber da fand ich jetzt wirklich bei der Berichterstattung im Fernsehen bemerkenswert, wie sehr Markus Weinzierl da eigentlich hat durchblicken oder gezeigt hat, richtig gehend, dass er davon nichts hält oder wie sehr ihm das wehtut, dass da sein Außenverteidiger jetzt kurz vor Saisonbeginn noch von der Fahne geht.
Selbst natürlich, wenn du planst ja mit dem Spieler.
Selbst wenn der Ersatz ja wohl schon bereitsteht, aber trotzdem ist das natürlich für den Trainer eine harte Sache.
Für den Trainer ist das schwierig, aber es ist eben so, wenn wir über Vereine sprechen wie den FC Augsburg oder meinetwegen auch Mainz 05, du musst immer damit rechnen, dass dir deine Leistungsträger im nächsten Jahr weggekauft werden. Ich glaube, Augsburg ist nicht der Verein, der bei so einem Angebot Nein sagen kann oder Nein sagen wird, weil man einfach auch, und das ist ja auch das, was ich wirklich schätze am FC Augsburg, dass man auch wirtschaftlich denkt. Und ganz ehrlich, der Zeitpunkt ist natürlich ganz, ganz bitter, ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die letzten 2-3 Wochen, ja eigentlich fast schon Monate, diese Geschichte verfolgt hat, also dass jetzt Baba tatsächlich geht, ist ja keine Überraschung. So, also das, und ich glaube auch, dass das Management, das Stefan Reuter, das auch sehr wohl im Einklang mit Markus Weinzierl diese Entscheidung getroffen hat. Also ich glaube schon, dass Stefan Reuter da Markus Weinzierl letzten Endes das hat abnicken lassen. Ja. Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, dass es eine Summe ist, bei der du eigentlich nicht Nein sagen kannst als FC Augsburg.
Ich finde, du darfst sogar nicht mal Nein sagen. Also nein, was man so liest, genau, geht, kann es hochgehen bis auf 30,9 Millionen, so, je nachdem wie erfolgreich Chelsea spielt. Und das ist mehr als der komplette Etat des FC Augsburg. Das
ich wollte es gerade fragen, was hat der FC Augsburg für einen Saisonetat?
Unter 30.
Ja, knapp. Und dann bist du, ja, du kannst gar nicht anders. Also.
Und interessantes Detail, wenn es denn stimmt, das ist ja immer so ein bisschen heikel mit diesen kolportierten Vertragsinformationen, aber Greuther Fürth hat sich wohl damals beim Wechsel 25% des Transfererlöses der nächsten Station sichern lassen. Das und wenn ordentlich. Dem stimmt, dann machen die, glaube ich, heute trotz der Niederlage bei St. Pauli ein kleines Fässchen auf.
Zumindest der Manager. Ja, aber das ist natürlich clever und das ist auch für einen Verein wie Greuther Fürth gut. Baba wurde jetzt nicht in Fürth ausgebildet, aber für einen Ausbildungsklub wie Greuther Fürth ist es natürlich ganz wichtig, mit solchen Klauseln zu arbeiten. Du hast ein relativ kleines Stadion. Es ist nicht so einfach, in dieser Gegend Sponsoren zu finden. Da ist noch ein Verein, der zwar in der gleichen Liga spielt, aber ungleich höheres Fanpotenzial hat, Sponsorenpotenzial hat. Da musst du natürlich so wirtschaften und das ist clever und ich wage mal zu behaupten, dass der FC Augsburg, wenn denn der FC Chelsea Baba irgendwann mal für, keine Ahnung, 50 Millionen an irgendeinen anderen englischen Club weiterverkauft, dass der FC Augsburg wahrscheinlich auch eine Klausel da drin hat. Ich halte Stefan Reuter für einen sehr cleveren, gewieften Manager. Er hat ja früher als Spieler selbst auch seine Verträge verhandelt und da soll er ein sehr, sehr cleverer Verhandlungspartner gewesen sein, der schon wusste, wie er sich positioniert und wie er viel für sich herausschlägt. Und ja, da sieht man, hat sich quasi selbst zum Manager gemacht.
Ich denke, die kolportierten Summen sprechen sehr dafür, dass er da nicht schlecht verhandelt hat. Ich fand auch, dass sie es in der Art und Weise sehr galant ausgesessen haben. Ich kenne andere Vereine, da geht das etwas turbulenter zu. Und dann nicht unbedingt vorteilhaft für die Ablöse. Aber wenn wir schon bei Transfers sind und deren Auswirkungen auf die Mannschaften, es wird ja auch kolportiert, dass Nico Schulz von Hertha zu Gladbach wechseln soll, André. Was würde das bei Hertha ändern?
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so sehr eine Frage des Kaders. Da fehlt natürlich dann einer für die Position linker Außenbahn, auch linker Außenverteidiger. Ich glaube, es ist aber Macht für Hertha, ist dieser etwaige Transfer wichtiger auf der psychologischen Ebene, dass man da mal wieder ein Eigengewächs verliert, das eigentlich seit Jahren mehr oder weniger kontinuierlich sich verbessert hat, bei der U21 gespielt hat. Und man bei Hertha aber inzwischen an dem Punkt ist, dass man sagt, man will solche Leute wenigstens nicht mehr ablösefrei gehen lassen. Und genau das passiert ja jetzt, dass er eben klar gemacht hat, dass er den nächstes Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern will und deswegen dann eben jetzt schon gehen soll und wird und das dann eben für eine Ablöse, die, wenn sie so um die 3 Millionen beträgt, sicherlich auch angemessen ist. Wobei, wenn man das dann mit Baba vergleicht, dann frage ich mich natürlich, ob Baba jetzt wirklich so viel besser ist als ein Nico Schulz, aber da hat dann offensichtlich kein englischer Club mitgeboten. Ja, ich denke mal, Preetz ist ja sicherlich auf dem Transfermarkt ohnehin noch unterwegs, was die Einkäufe angeht und hat es ja immerhin geschafft, Niemeyer und Wagner von der Gehaltsliste zu kriegen und kann mir auch vorstellen, dass da für Schulz dann noch Ersatz kommen soll. Ob das dann jetzt noch klappen wird, knapp 2 Wochen vor Ende der Transferperiode, muss man dann natürlich sehen.
Ja, es wäre natürlich fahrlässig, da keinen Ersatz zu holen. Also sie haben ja auch weil du Wagner und Niemeyer schon genannt hast, der dritte im Bunde, der ja von der Hertha nach Darmstadt gegangen ist. Also er war natürlich letztes Jahr schon verliehen an Darmstadt 98, war ja Fabian Holland als linker Außenverteidiger in der Position, die Nico Schulz, meine ich, letzte Saison auch sehr, sehr häufig gespielt hat. Wobei es da, glaube ich, eher eine Qualitätsfrage war. Also da hat, ich glaube, man hat in Berlin, im Holland die Bundesliga einfach nicht zugetraut. Und ja, jetzt haben sie Marvin Plattenhardt. Wen haben sie noch hinten links? Ich überlege gerade.
Ja, ich überlege auch gerade. Also einen haben sie noch, wobei Plattenhardt natürlich eigentlich schon derjenige war, der
eigentlich als die Nummer 1 galt.
Schulz ist dann eins vorgerutscht, glaube ich, im Laufe der Saison.
Und Schulz eben eher tatsächlich für die linke offensive Außenbahn eingeplant war. Und da gibt es eben mehrere Spieler, deswegen würde ich schon sagen, jetzt so der Verlust im Einzelfall wird sich nicht so unmittelbar bemerkbar machen, weil es da andere Spieler gibt, die gerade so offensiv sicherlich auch vergleichbare Qualitäten haben. Einen haben sie noch, ich überlege auch gerade.
Gelbrett, kann der auf der Position spielen?
Nee, der ist schon eher für das Mittelfeld.
Ja, aber ich glaube, weil du es ja eingangs auch angesprochen hast, Max, was macht so ein Transfer mit so einem Verein? Du hast gesagt Eigengewächs. Ich glaube, das spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn er denn jetzt über die Bühne geht nach Gladbach, das spielt auch eine Rolle, an wen man den abgibt. Also so als Signal für die Fans. Hoffenheim soll wohl auch zumindest Interesse hinterlegt haben. Ich glaube, es ist den Fans leichter zu verkaufen, Spieler, ein Eigengewächs zu Borussia Mönchengladbach, zu einem Champions-League-Teilnehmer abzugeben, als zu 1899 Hoffenheim, was letztes Jahr, um es mal ganz klar zu sagen, im Niemandsland der Tabelle eingelaufen ist. Ich glaube, das spielt natürlich da auch eine Rolle, klar. Aber ja, wie gesagt, besser noch ein paar Millionen verdient, als dann im nächsten Jahr ablösefrei. Das ist ganz klar.
Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, sonst Linksverteidiger, Johannes van den Berg, der war aber eigentlich noch weiter hinten dran und soweit ich weiß, soll der auch eigentlich eher noch gehen. Und ansonsten haben sie noch Maximilian Mittelstädt als Youngster mit 18 Jahren. Insofern
darf nichts passieren.
Darf nichts passieren, beziehungsweise kann man davon ausgehen, dass auf jeden Fall intensiv gesucht wird, wenn nicht sogar schon verhandelt.
Es wäre zu wünschen, dass sie zumindest schon jemanden im Blick haben.
Weil einfach dann natürlich doch, wie gesagt, nominell war er für die offensive Außenposition vorgesehen, aber natürlich wusste jeder, dass man ihn auch sofort wieder hinten in die Viererkette stellen kann. Man kann auch Peter Pekarek, den rechten Verteidiger, auf links stellen, das hat er auch schon öfter gespielt, aber ist natürlich in der Regel auch nicht optimal mit einem Rechtsfuß dann auf links.
Wir werden abwarten, was bei Hertha noch passiert. Und Benny, du hast mir schon die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel geliefert und zum nächsten Verein, den ich näher beleuchten wollen würde. Du hast gesagt, es ist einfacher, den Fans zu verkaufen, wenn man einen talentierten Spieler an einen Champions-League-Teilnehmer gibt oder jemanden, der international spielt. Und damit bin ich beim FSV Mainz 05. Die mussten ja auch einige gute Spieler abgeben. Ich nenne nur.
Ich dachte, du sagst jetzt, die spielen nächstes Jahr international. Davon wüsste ich nämlich.
Nein, soweit will ich nicht gehen, aber wir können gleich gerne mal drüber reden, ob der Infront-Deal sie nicht zumindest in die Nähe bringt. Aber lass uns erstmal über das Spiel reden. Also Mainz hat ja mit Geis und Okazaki zwei sehr prominente Namen verloren und jetzt zu Hause gegen den Aufsteiger 0-1 gespielt. Was kann man aus dem Spiel mitnehmen, aus deiner Sicht?
Am besten nichts aus Mainzer Sicht. Nein, also das war eine sehr, sehr schwache Leistung von der Mannschaft von Martin Schmidt. Ingolstadt hat es mit relativ einfachen Mitteln geschafft, Mainz zu fast keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen zu lassen. Sie haben mit ihren drei Offensiven, mit Hartmann, Hinterseher und Lecky, die haben das natürlich sehr, sehr gut gemacht. Die haben vorne angelaufen wie die Verrückten, haben Mainz zu langen Bällen gezwungen. Mainz ist überhaupt niemals in der ersten Halbzeit in die Verlegenheit gekommen, kurzen Pass vertikal nach vorne zu spielen, aus der Viererkette raus, aus dem Aufbau raus. Und dadurch blieben die in der ersten Halbzeit komplett stumpf nach vorne. Dadurch, dass es Ingolstadt eben so gemacht hat, dass sie auch die zweiten Bälle natürlich sehr, sehr gut gewonnen haben. Also was dann diese langen Bälle der Mainzer, die kamen in keinster Weise an. Ingolstadt hat fast alles kopfballmäßig abgeräumt. Da hat mich Rotscher vor der Abwehr total überzeugt. Also unheimlich stark in der Luft. Klasse Spiel von ihm. So, und Mainz war in der ersten Halbzeit nach vorne quasi bis auf eine Situation nicht präsent. In der zweiten Halbzeit haben sie es in der Anfangsphase etwas besser gemacht, haben dann mehr versucht, haben ein bisschen was in der Statik geändert. Und just in diese Phase fiel natürlich das Gegentor und dann hatte man das gleiche Spiel. Dann hat sich Ingolstadt tatsächlich ein bisschen mehr zurückgezogen. War massiv tief gestanden und dann ist es für eine Mannschaft mit der Qualität, die sich auch noch so ein bisschen sucht, Nicht so einfach, klar. Mhm. Aber das war gestern sehr, sehr schwach. Und es war ein absolut verdienter Sieg für Ingolstadt. Also da gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Und es war nicht gerade ein fußballerischer Leckerbissen. Je nachdem, Nein. welchen Datenanbieter man konsultiert, waren es zwischen 270 und 290 Fehlpässen im Spiel.
Ja.
Das ist eine Menge, ja.
Ja. Gefühlt waren es noch mehr. Nein, also das ist ja so. Wenn beide Mannschaften viel mit langen Bällen arbeiten, dann ist die Streuung ja schon mal von Haus aus sehr, sehr groß. Und ansonsten, gut, jetzt kann man daraus vielleicht lesen, beide Mannschaften haben die Räume sehr, sehr eng gemacht. Das ist ja dann wiederum ein Kompliment. Aber insgesamt war das kein schönes Spiel. Und ja, es ist halt so, wenn zwei sehr, sehr ähnliche Spielideen aufeinandertreffen, mit viel Leidenschaft, mit viel Aggressivität, mit viel Physis, die dann eben Umschaltfußball, Umschaltmomente erzwingen wollen, dann kann es natürlich so ein Spiel geben. Das ist dann für den Zuschauer eher unschön.
Mal dazwischen gefragt, wer soll jetzt nominell der Nachfolger sein von Okazaki?
Von Okazaki ist es so, dass Christian Heidel für diese Position ja explizit Florian Niederlechner geholt hat aus Heidenheim. Allerdings nicht mit der Maßgabe, dass das jetzt der Okazaki-Nachfolger ist und der muss jetzt in den nächsten zwei Jahren 25 Tore schießen. Florian Niederlechner bringt was mit. Man muss überlegen, dass der vor 5 Jahren, glaube ich, noch Landesliga gespielt hat. Also der hat sich enorm weiterentwickelt. Der hat einen relativ unorthodoxen Weg genommen in die Bundesliga. Aber er ist als Entwicklungsstürmer, als Perspektivspieler geholt worden. Also es hat von ihm niemand erwartet, dass er vom ersten Spieltag an hier den Okazaki gibt. Es ist vielmehr so, dass, und da hat Martin Schmidt auch gestern ganz klar Stellung bezogen, dass die Mainzer noch jemanden holen werden für die Neuen und dass sie da wohl auch schon sehr, sehr weit sind. Ich habe gehört, dass sie, also es wird niemand aus Deutschland sein, sie haben sich im Ausland umgeschaut und ja, jetzt muss man schauen, wie lange das noch dauert. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das noch 1-2 Wochen hinzieht bis zum Ende der Transferperiode. Es wäre nicht das erste Mal, dass Christian Heidel am Ende der Transferperiode noch einen Spieler verpflichtet. Ja, man muss auch sagen, sie haben natürlich ordentlich Geld auf dem Konto durch die Verkäufe von Geis und Okazaki. Und das waren ja nicht die einzigen zwei. Wir sprechen auch noch von dem Polter. Wir sprechen von dem Stefanos Capino. Ja, die sind auch für ordentliches Geld gegangen.
Wenn wir jetzt schon beim Thema Geld sind, dann würde ich ganz gerne mit dir noch über ein besonderes Thema sprechen, bei dem du mich jetzt mal ein bisschen aufklären musst. Ich fand insgesamt, dass dieser Infront-Deal mit Mainz etwas untergegangen ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, obwohl es da um große Summen geht. Und ich finde das als Thema allgemein interessant und dachte mir, egal was der Spieltag hergibt, darüber kann man sprechen. Und da habe ich mit dir ja den perfekten Mann in der Runde. Deswegen erklär uns doch nochmal kurz, damit auch alle Hörer auf Stand sind, um was geht's denn eigentlich bei diesem Deal?
Es ist auch besser, wenn wir über diesen Deal sprechen, als über das Spiel. Also das wird vor allem die Mainzer Fans freuen, weil die haben wenig Erbauliches an diesem Spiel vorgefunden. Nein, bei diesem Deal ist es ganz einfach. Mainz hat mit Infront eine Partnerschaft oder ist mit Infront eine Partnerschaft über die nächsten 10 Jahre eingegangen, die ihnen, das sind jetzt wieder kolportierte Summen, die aber nach meinen Informationen korrekt sind, die ihnen pro Saison 25 Millionen Euro garantieren. Dazu, obendrauf, gab es jetzt zur Vertragsunterschrift sozusagen nochmal 10 Millionen extra. Jetzt habe ich fast gesagt, 10 Euro extra, 10 Millionen sind es natürlich. Dazu gab es nochmal diese 10 Millionen extra. Macht insgesamt 260 Millionen Euro auf 10 Jahre. Das klingt jetzt erstmal nach einer exorbitanten Summe. So, jetzt muss man sich das aber auch mal gegenrechnen. Wir reden über Vermarktung, also sprich, wir reden im weitesten Sinne über Werbe, über Marketingerlöse. Da hat Mainz 05 in den letzten Jahren, die hat Mainz 05 in den letzten Jahren kontinuierlich saisonmäßig gesteigert. Die waren jetzt zuletzt bei Pi mal Daumen 20 Millionen Euro pro Saison. So, jetzt erhalten sie garantiert für die nächsten 10 Jahre pro Jahr 25 Millionen. Ist jetzt erstmal eine Steigerung von 5 Millionen Euro pro Saison. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so viel. Dann muss man aber wieder auf die besonderen Gegebenheiten schauen. Man hat eine relativ kleine Bundesliga-Stadt mit knapp 200.000 oder mit rund 200.000 Einwohnern. Man hat in den letzten Jahren gemerkt, dass man gerade in Sachen Auslandsvermarktung an Grenzen stößt. Jetzt holt man sich einen Partner rein, der natürlich in dieser Thematik schon viel Erfahrung hat, der einfach gut vernetzt ist im Ausland. Und jetzt ist es ja nicht so, dass es bei diesen 250 Millionen bleiben muss. Es ist so, dass die Mainzer, je nachdem, was und wen Infront bringt, A, immer die Möglichkeit haben, Ja oder Nein zu sagen. Und B, natürlich je nach Vertragsabschlusshöhe, was ja dann im Endeffekt Infront-Geld ist, sage ich mal, immer auch noch partiell davon profitieren können. Also das kann sich noch steigern. Wie viel das ist, das kann ich natürlich nicht sagen. Das hängt von der individuellen Vertragsgestaltung ab. Aber Fakt ist, es ist natürlich, man hat eine Sicherheit.
Ja,
man hat einfach diese gesicherten 25 Millionen. Ja.
Das ist ein Baba pro Saison.
Nicht mal, oder? 30,9 hatten.
Je nachdem, wie erfolgreich Chelsea spielt. Ich habe da schon das Manchester City-Ergebnis mit eingerechnet.
Ach so. Also wie gesagt, ich hatte eher den Eindruck, dass der Deal fast zu sehr gefeiert wurde. Das ist ein guter Deal, aber wie gesagt, man muss sich das auch alles mal auf die Laufzeit anschauen. Also das sind 10 Jahre, das sind 25 Millionen Euro pro Saison. Für Mainz ist es sicherlich ein guter Deal. Aber man wird natürlich sofort erstmal von dieser Zahl 260 Millionen Euro erschlagen. Ja. Mhm. Ich hatte eher das Gefühl, dass das schon sehr, sehr groß in den Medien präsent war. Ja.
Vielleicht auch eine Frage der Wahrnehmung, ja, das kann schon sein.
Ja.
Willst du uns vielleicht noch kurz erklären, um was es da jetzt genau geht? Also es Infront bietet Mainz an, wir holen aus unserem Netzwerk, das ja vorhanden ist, neue Sponsoren oder vermitteln bestehendes Sponsoring zu noch besseren Konditionen. Und was gibt Mainz dafür ab?
Mainz gibt im Prinzip, dadurch, dass sie so eine Art Vetorecht haben, geben sie eigentlich quasi nichts ab. Also Mainz hat wohl immer die Möglichkeit, Nein zu sagen bei einem Partner, je nachdem, wen Infront anbringt. Es ist ganz einfach. Also Infront garantiert 25 Millionen Euro pro Saison oder pro Jahr. Ja, wenn jetzt Infront, sagen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel, Infront bringt für die nächste Saison nur Partnerschaften im Wert von 15 Millionen Euro, dann zahlt Infront drauf.
Ja.
Ja, dann muss Infront diese 15 aufstocken, weil die 25 sind garantiert. Wenn Infront aber jetzt, die werden mit einem 7-köpfigen Team übrigens in Mainz vor Ort sein, also die werden Büro nahe der Geschäftsstelle von Mainz 05 beziehen. Wenn Infront, sagen wir jetzt mal, nächstes Jahr ganz überragend arbeitet dieses 7-köpfige Team und die bringen Werbepartner in Höhe von meinetwegen oder Abschlüsse in Höhe von 40 Millionen Euro, dann verdient Infront natürlich. Dann aber wiederum ist es so, dass Mainz partiell an dieser Summe über die 25 Millionen Euro hinaus, dass Mainz da auch partizipiert.
Ja? Also ist es quasi eine Wette von Mainz, die sagen, ihr schafft es, unsere Erlöse so zu steigern, dass eine Win-Win-Situation entsteht. Ihr bekommt dann Überschüsse, wir bekommen zusätzlich zu der Sicherheit, die wir haben, dass wir sichere Einnahmen auf 10 Jahre hinaus haben, eventuell auch noch eine prozentuale Beteiligung.
Ich würde es nicht als Wette bezeichnen, weil ich glaube, der Grundgedanke war ganz klar, dieser Basisfaktor, also diese Sicherheit von 25 Millionen, die muss man ja auch erstmal haben.
Genau, also wahrscheinlich ist das eher die Sichtweise des FSV. Könnte man dann nicht auch ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen zu ketzerisch, aber könnte man nicht auch argumentieren, dass das für die Inkompetenz ist zu hart, aber für die Unfähigkeit der aktuellen Führungsriege spricht noch bessere, weil die könnten doch eigentlich auch selber versuchen, noch bessere Sponsor-Deals rauszubekommen. Oder stößt man da naturgemäß an eine Grenze, wenn man aus dieser Region kommt?
Da stößt man an eine Grenze, klar. Ich würde es auch nicht auf die, ja, wenn man aus dieser Region kommt, ist vielleicht der falsche Begriff, aber man muss natürlich sagen, dass Vereine, die jetzt, sagen wir mal, sportlich vielleicht auf Augenhöhe sind, sprechen wir meinetwegen mal von dem ersten FC Köln. Ja, die haben letztes Jahr in etwa einen Tabellenplatz wie Mainz 05 gehabt. Die sind aktuell sportlich meinetwegen auf Augenhöhe. Die haben aber natürlich eine ganz, ganz andere öffentliche Wahrnehmung, ja, bei Sponsoren. Also die haben eine ganz, ganz andere öffentliche Präsenz. Und da ist natürlich jeder Sponsor erstmal geneigt, ein bisschen mehr zu bezahlen. Ja. Mainz 05 ist ein absolut etablierter Bundesligist. Ja. Aber die haben von Natur nicht das riesige Einzugsgebiet. Also man darf nicht vergessen, dass Mainz 05 vor 15 Jahren noch ein Zweitligist war. Ja, und ne, also dass da auch erstmal eine gewisse Euphorie dann um den Verein herum entstanden ist und dass dieser Verein sich jetzt aber peu à peu in der Bundesliga etabliert hat. Ja, und da ist man an gewisse Grenzen gestoßen. Und ich würde definitiv nicht sagen, dass das was mit Unfähigkeit zu tun hat. Ganz im Gegenteil. Also ich kenne den Marketingchef Doug Heidecker, der und sein Team, die haben in den letzten Jahren, ich habe es vorhin erwähnt, einen überragenden Job gemacht. Die haben in den letzten Jahren peu à peu die Marketingerlöse gesteigert. Nur du stößt an Grenzen, weil du trittst ja auch im Wettbewerb meinetwegen mit Vereinen wie Eintracht Frankfurt, wie dem ersten FC Köln auf. Und da ist, ich glaube, da lässt sich auch nicht drüber streiten, da ist die öffentliche Wahrnehmung eine andere. Ja, weil die Vereine einfach schon seit Jahrzehnten Bundesliga-Clubs sind, auch wenn es beim FC ja zwischenzeitlich nicht so war. Da waren sie mal kein wirklich etablierter Bundesligist. Aber es ist trotzdem eine andere Größenordnung, über die wir sprechen. Mhm. Also, und dieser Deal ist meiner Meinung nach ein guter. Mhm. Das kann ein sehr guter werden. Es kommt immer darauf an, ob inwiefern Mainz eben über diese 25 Millionen pro Jahr hinaus davon profitiert. Mhm. Aber wie gesagt, das wäre jetzt ein Blick in die Glaskugel.
Ja, definitiv scheint es so zu sein, dass der Zeitpunkt des Abschließens eines solchen Deals, der ja nicht neu ist in der Bundesliga, ein sehr guter ist, wenn man sich die vergleichbaren Zahlen mal zum Beispiel eben bei Eintracht Frankfurt anguckt, die auch noch bis 2020, glaube ich, auch mit Infront zusammenarbeiten.
Ja, ja.
Und auf Schalke hatte man das, glaube ich, auch mit Sport 5, wenn mich nicht alles täuscht. Die Konditionen sind gut. Und jetzt haben wir quasi Planungssicherheit. Was wird das mit dem FSV machen? Glaubst du, dass das so der nächste Schritt ist? Und meine Theorie dazu war, also es wird weiter nicht möglich sein, solche Spieler wie Geist zu halten, wenn einfach Champions League Vereine oder zumindest von der Gehaltsstruktur her Champions League Vereine mit den Geldbündeln winken. Aber es wird vielleicht leichter im Mittelbau, wie ich jetzt mal sagen würde, Spieler zu halten. Glaubst du, das ist so der nächste Schritt, den Mainz gehen will, auch mit diesem Deal dann?
Ja, das haben sie ja längst gemacht. Also ich möchte zunächst mal nochmal auf deine Eingangssätze eingehen, wo du gesagt hast, der Zeitpunkt war ein sehr, sehr guter. Das ist in der Tat so. Also Mainz hat anders als andere Clubs, die solche Verträge abgeschlossen haben, kein Geld gebraucht. Ja? Damit war ihnen, anders als vielleicht anderen Clubs zu dem Zeitpunkt von diesen Abschlüssen, denen waren in gewisser Weise die Hände gebunden, weil sie schnell, möglichst schnell frisches Geld gebraucht haben. Sei es, um irgendwas zu finanzieren, sei es, um Spieler zu kaufen. Das ist jetzt im Prinzip erstmal
so war das unwichtig. Ja, zum Beispiel jahrelang bei Hertha BSC, dass man da so,
zum Beispiel
solche Verträge gemacht hat mit
Vermarktern. Sport 5, glaube ich, ne?
Genau. Ja. Diverse Rechte sozusagen.
Richtig.
Für die Zukunft verkauft hat und letztlich dann aber natürlich das Geld weg war im Versuch, eine Champions League taugliche Mannschaft zusammenzustellen.
Ja.
Und am Ende waren die Schulden da und das Geld war weg und die Rechte waren eben auch weg.
Ja.
Das ist sicherlich die Gefahr bei solchen Deals unter anderem.
Ja, aber wie gesagt, also was das angeht, das haben die Mainzer, also die haben auch ein Jahr lang verhandelt. Also diese Verhandlungen liefen ziemlich genau 12 Monate. Das zeigt natürlich auch, dass diese Verhandlungen nicht einfach waren, aber dass es da auch um ganz viele Kleinigkeiten ging. Und ich halte Christian Heidel für so einen cleveren Manager, dass Mainz da relativ wenig an Rechten abgibt, was sie auch ganz klar nach außen hin so kommuniziert haben. Mhm. Aber um zu deiner These zu kommen, das hast du wunderbar erkannt. Also ich kann da auch gar nicht viel dazufügen, außer es an dem plastischen Beispiel darzustellen. Du hast gesagt, es fällt ihnen leichter, so die breite Mitte zu halten. Genau das haben sie ja gemacht in der letzten Saison. So, sie haben im Januar oder Februar mit Loris Karius verlängert, einem sehr, sehr talentierten jungen deutschen Torwart. Der bleibt natürlich nicht nur in Mainz, weil in Mainz der Rasen so schön ist und keine Ahnung, weil das Essen in der Stadionkneipe so gut schmeckt. Der bleibt natürlich auch in Mainz, weil es mehr Geld gibt. Dann ist doch klar, wenn er hat bis 2018 unterschrieben. So, dann haben sie, die Verhandlungen haben sich sehr, sehr lange hingezogen bei beiden. Sie haben mit Julian Baumgartlinger bis 2019 verlängert und mit Yunus Malli, der auch noch jung ist, der 23 Jahre jung ist, der eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat. Sie haben mit Yunus Malli bis 2018 verlängert. So, für die gilt das Gleiche wie für Loris Karius. Denen gefällt's in Mainz. Aber die bleiben natürlich nicht nur, weil es ihnen so gut gefällt, sondern auch, weil sie mehr Gehalt bekommen, wenn die 4 bzw. 3 Jahre verlängern. So, damit hebst du aber ja das Gehalt oder die Gehaltsstruktur in deinem Kader peu à peu an. Mhm. Nächstes Jahr läuft der Vertrag von Nico Bungert aus. Mainz 05 hat ganz klar erklärt, wir wollen Nico Bungert halten. jetzt sagt dann, irgendwann wird es zu Gesprächen kommen, dann wird Christian Heidel fragen, Mensch, Nico, wie sieht's aus? Dann wird Nico Bungert logischerweise sagen, ich bleib sehr, sehr gern, aber es muss schon noch was on top geben. Ist doch logisch, das ist ja ganz normal. Bitte?
Letzter großer Vertrag heißt es dann ja immer in dem Alter.
Ja, er ist jetzt 28, ja, das war gut. Das wird dann der letzte sein. Sagen wir mal, er unterschreibt für 3. Ja, aber es, so ist doch das Geschäft. Also die, wenn man sich jetzt anschaut, wo die Gehaltsetats, und das, da geht es ja jetzt nicht nur Mainz 05 so, das geht ja jedem Bundesligisten so. Wenn man sich jetzt anschaut, wo die Gehaltsetats vor 10 Jahren lagen, wo sie vor 5 Jahren lagen und wo sie jetzt liegen, hast du eine Steigerung. Das hängt nicht nur mit der Inflation zusammen, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass mehr Geld auf dem Markt ist, meinetwegen durch den TV-Vertrag, meinetwegen durch höhere Sponsoreneinnahmen, und dann ist es ganz normal, dass sich deine Gehaltsstruktur nach oben entwickelt. Es geht ja auch darum, die Gehaltsstruktur vernünftig nach oben zu entwickeln und nicht dann exorbitant, ja, um auch nicht im Kader ein riesengroßes Gefälle entstehen zu lassen. Ja.
Und was, aber das ist natürlich eine Entwicklung, bitte?
Mach bitte erst deinen Punkt fertig.
Nein, das ist eine ganz normale Entwicklung, glaube ich. Also,
und steht unter der Entwicklung dann das Wort Europa? Also mal unabhängig davon, was offiziell kommuniziert wird, du glaubst nicht, dass das jetzt das Ziel ist, quasi von dem Club, der zwischen 8 und 13 landet, zu einem Club zu werden, der zumindest zwischen 5 und 9 landet?
Nein. Also man muss sich ja einfach mal ganz plastisch vor Augen führen. Sie hatten letztes Jahr Marketingerlöse von rund 20 Millionen Euro. Mhm. So, jetzt werden sie nächstes Jahr Marketingerlöse von 25 Millionen Euro garantiert haben. Vielleicht werden es 2 Millionen mehr. So, gehen wir einfach mal davon aus, es werden 2 Millionen mehr. Dann hat meinetwegen Infront sehr, sehr gut gewirtschaftet. So, dann hast du ein Gefälle von 7 Millionen Euro. Davon kannst du 2 ordentliche Bundesligaspieler kaufen. Ordentliche. Mhm. Aber kein Kracher. Und oder du kannst vielleicht, du kannst vielleicht einen, ne, also schauen wir jetzt doch mal, Johannes Geis wechselt für 10,5 Millionen nach zu Schalke. Shinji Okazaki wechselt für 10 Millionen zu Leicester City. So, da sind wir in der Kategorie, das ist ein Spieler, der, oder das sind 2 Spieler, die fast alle Bundesligamannschaften sofort verstärken. So, aber wenn wir jetzt wieder diese 7 Millionen Euro nehmen, ja, die jetzt Mainz quasi gesteigert hat, ja, zum Vorjahr, dann kriegst du für 7 Millionen keinen Spieler dieser Kategorie. Mhm. Und deswegen ist es eher so gesehen, wir wollen Sicherheit. Und klar gehört dann dazu, aber klar gehört dann auch mal dazu, vielleicht kann man ja mal nach Europa reinschnuppern, aber ich glaube, das steht dann nicht dahinter. Also ich glaube, es ist nichts, dieser Deal ist nicht so zu sehen als der Deal, wir blasen jetzt zum Angriff auf höhere Gefilde. Ich glaube eher, dieser Deal ist so zu sehen, wir versuchen uns möglichst gut und finanziell möglichst sicher aufzustellen vor dem, was von unten kommt. Man darf nicht vergessen, dass das aus der 2. Liga RB Leipzig nach oben drängt. Ein Verein, der sich ganz, ganz anders finanziert, der ganz, ganz andere finanzielle Möglichkeiten hat. Und da wird es für viele Clubs in der Bundesliga drum gehen, in den nächsten Jahren erstmal den Platz in der Liga safe zu machen. Mhm. Wie umkämpft das ist, haben wir letztes Jahr gesehen. Da haben wir von dem HSV gesprochen, der beinahe raus wäre.
Ich kann das alles im Prinzip sehr unterstützen, was der Kollege sagt.
auch aus den Erfahrungen bei Hertha?
Ja, aus den Erfahrungen bei Hertha oder auch aus den Erfahrungen bei Werder. Ich glaube, Werder hat letztes Jahr im Herbst auch mit Infront den Vertrag verlängert, war da sicherlich in einer lange nicht so guten Position aktuell wie Mainz jetzt.
Absolut, ja.
Gab aber natürlich auch diese Signing-Fee und wie viel das jetzt genau im Einzelnen pro Jahr und so weiter einbringt, die Zahlen habe ich jetzt nicht parat, aber man weiß ja zum Beispiel auch der Deal mit Wiesenhof, das war im Prinzip der einzige, den Infront gebracht hat, und Werder hätte dort, soweit ich informiert bin, ein Veto einlegen können, hätte dann aber große Abzüge bekommen, also
nicht bestimmte
Summe X trotzdem safe gehabt. Und das sind natürlich alles dann schwierige Faktoren, die man dann hin und her überlegen muss. Was kommuniziert wurde als sehr positive Sache bei der Vertragsverlängerung, war ja, dass es da keine weiteren Rechte gibt, die abgegeben wurden. Mhm. Das ist natürlich bei einem Vertrag, der noch bis 2019 lief und jetzt bis 2029 verlängert wurde, der natürlich auch nicht ganz unwichtig ist.
Puh, das sind 14. Letztes Jahr war diese Verlängerung, ja.
Ja.
Ja, und aber das schöne Beispiel, du hast gerade gesagt, diese Wiesenhof Trikotsponsoring-Geschichte. Wenn ich mich richtig erinnere, die hat ja auch so ein bisschen für Unmut gesorgt in der Öffentlichkeit, oder?
Ja, ein bisschen untertrieben, aber
war das denn auch bei der direkten Anhängerschaft so?
Auf jeden Fall. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, ist mir ganz egal, das ist mein Verein. Noch egal, was da bei denen vorne auf der Brust steht, aber ich würde im Prinzip sagen, gerade bei einem Verein wie Werder, wo viele Fans eben sagen, es gibt auch noch irgendwie eine Welt jenseits des Fußballs, wo man vielleicht eine gewisse politische und gesellschaftliche Verantwortung hat, ohne jetzt groß das Fass aufzumachen, was Wiesenhof tatsächlich macht oder nicht macht und so weiter. Mhm. Es gab dort schon eine Menge Proteste und unter der Hand weiß man, dass da die Verkäufe der offiziellen Mannschaftstrikots schon stark zurückgegangen sind, die eben diese Wiesenhof-Werbung auf der Brust vorne haben.
Ja.
Womit wir wirklich unglaublich galant beim nächsten Verein gelandet sind, über den
jetzt bin ich gespannt auf diese Überleitung.
Rate mal, es ist Werder Bremen.
Ach so, okay, gut. Ja,
verrückt, oder?
Da ist auch gekommen, wir können auch einfach über Schalke sprechen.
Lass es uns mal zusammennehmen und ganz crazy über das Spiel Werder gegen Schalke reden. 3:0 für Schalke. André, ich glaube, vermuten zu können, dass man jetzt nicht unbedingt mit einem Auftaktsieg gegen Schalke rechnet. Trotzdem ist nur 3 nicht so ganz schön.
Was kann ich von mir persönlich sagen, dass ich da vorher schon ein so schlechtes Gefühl hatte, dass ich lieber hier in Berlin ins Mommsenstadion gegangen bin, um mir den Saisonauftakt des ehemaligen Bundesligisten Tennis Borussia anzuschauen, der gerade wieder in die 5. Liga, in die Oberliga aufgestiegen ist. Und dann zur Strafe keine Tore bekommen habe, was aber aus deren Sicht ganz in Ordnung war, natürlich als Saisonauftakt, als Aufsteiger. Und nebenher, währenddessen hat Werder eben 0-3 gegen Schalke verloren. Ich kenne das Spiel nur aus den Zusammenfassungen und von den ganzen mir gewogenen Werder-Fans, die ihre Meinung dazu kundgetan haben. Und so wie ich das einschätze, war es sicherlich zum einen erstmal ein verdienter Sieg von Schalke, was, wie du auch gerade gesagt hast, Max, jetzt auch nicht so überraschend kam. Was aber schon auch so seine unglücklichen Momente hatte, diese Niederlage, also eben angefangen bei dem 0-1, dass Gebre Selassie dann sehr unhaltbar ins eigene Tor geschossen hat. Ich glaube, ohne diesen berühmten Dosenöffner wäre es vielleicht auch schwer geworden für Schalke. Ich glaube, kurz vor diesem 0-1 oder was kurz danach hatte Bartels auch eine Riesenchance vorne für Werder, das Tor zu machen. Da hätte so ein Spiel natürlich ganz anders laufen können. Das ist natürlich immer klar, dass dann hinten raus dann vielleicht auch nochmal so ein Konter kommt und so ein Sané allen davonläuft. Das macht dann noch das Tüpfelchen auf das I, aber im Prinzip war es alles nicht so dramatisch, würde ich sagen. Es ist natürlich ein schwieriger Saisonauftakt jetzt. Das nächste Heimspiel ist dann gegen Mönchengladbach. Die sind erstens hoch einzuschätzen, zweitens haben sie was wieder gut zu machen nach ihrem Saisonauftakt. Und das erste Auswärtsspiel jetzt am kommenden Freitag ist bei Hertha, was in dem Sinne natürlich viel eher ein direkter Konkurrent von Werder ist. Wenn man da nichts oder nur ein Unentschieden holt, dann kann man eben auch mit 0 oder einem Punkt nach 3 Spielen dastehen. Da hat man dann natürlich schon sehr stark die Gefahr, dass man erstmal schon in so einen gewissen Negativlauf reinkommt, obwohl das vielleicht eigentlich von der Qualität der Mannschaft erstmal gar nicht sein müsste. So, was ich mir habe sagen lassen, ist, dass es auch eben eine Menge positive Ansätze zu sehen gab auf Seiten Werders, gerade bei bestimmten Spielern. Garcia, erinnere ich mich, hat eine ganz schlechte Figur abgegeben beim 0-3, aber man muss dann auch sagen, der ist zwar aus dem Ausland gekommen, aber der ist auch erst 19 Jahre alt und hat es trotzdem geschafft, sich durchzusetzen auf seiner Position als Linksverteidiger. Dann Ucha hat eine sehr tolle Vorbereitung gespielt. Insgesamt glaube ich, obwohl das ein bisschen albern oder seltsam klingt, wenn man 0-3 verliert, hat die Mannschaft eher nach hinten gut ausgesehen als nach vorne. Also das wurde eher moniert, dass das Spiel nach vorne relativ unkreativ war und dabei wenig rumkam.
Das haben die Hörer auch so festgehalten. Es war eine der Fragen, die im Sendungsdokument an uns gestellt wurde. Fehlt Bremen eher ein Mittelfeldspieler, der das Spiel gestaltet? Man konnte gestern sehen, dass Junusovic und Öztunali damit überfordert waren. Oder war es die Taktik der Schalker, die das so gut unterbunden hat? Da wirst du jetzt wahrscheinlich als TB-Zuschauer weniger antworten können als vielleicht Benny.
Ja, da habe ich jetzt das Problem, dass ich selbst auch nur die Zusammenfassung gesehen habe. Und da kann man natürlich dann schwerlich über taktische Argumente diskutieren. Ja.
Also man kann generell vielleicht sagen, zumindest im Werder-Mittelfeld, das ja schon seit Jahren diskutiert wird, dass eigentlich ein guter Sechser fehlt. Also guter Sechser in dem Sinne, dass der nach hinten was abräumt, aber eben auch was für den Spielaufbau tut im Sinne von guten Pässen. Da hat Bargfrede wohl nicht so das gezeigt, was sich einige von ihm erhoffen, während andere ihm das ohnehin nicht zutrauen. Mhm. Andere sagen ja eher, es fehlt eher auf der Position 10, wenn man so eine Raute spielt, ein Sechser und zwei Halbpositionen und einen Zehner davor. Da kann man sagen, in der Vorbereitung hat Skripnik da ja verschiedene Personalien durchgetestet auf der 10. Gegen Schalke war es dann Bartels. Gab auch schon Eggestein, 18-Jähriger aus der zweiten Mannschaft, der eine relativ gute Vorbereitung gespielt hat, diesmal aber eben nur auf der Bank saß. Öztunali hat, so wie ich das mitbekommen habe, gestern eher als zweiter Stürmer agiert, sicherlich ein bisschen weiter zurückhängend oder über den Flügel kommend als Uca jetzt. Aber ich denke, das Ganze ist da noch ein bisschen im Fluss. Da wird sich sicherlich noch das eine oder andere tun können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da auch schnell Verbesserungen gibt, auch vielleicht gegen Mannschaften, die vielleicht nicht ganz so viel Qualität gerade defensiv mitbringen, wie Schalke das tut natürlich. Dann ist Johansson oder Johansson, wie auch immer man ihn am besten ausspricht, der ja quasi in letzter Minute dann als Nachfolger für Di Santo noch geholt wurde. Der ist ja auch erst ganz kurz bei der Mannschaft. Da muss man sicherlich auch noch abwarten, dass der sich noch mehr integriert und man miteinander die Laufwege kennenlernt. Insofern 0-3 klingt sicherlich erstmal happig, gerade beim Heimspiel. Trotzdem ist da jetzt noch nicht der ganz große Weltuntergang, wozu sicherlich auch beiträgt, dass Werder, wenn sie sich auch schwer getan haben, dann doch immerhin mal die erste Pokalrunde überstanden hat. Und da ist dann am Ende auch egal, wie es war, aber es ist zumindest, es geht weiter und man kann dann auch noch schöner und besser spielen in der nächsten Runde. Muss man
ja,
auch,
Werder
kommt ja ein Bundesligist.
Ja, Werder geht's da, glaube ich, auch so ein bisschen wie Mainz 05. Man weiß nicht so hundertprozentig, wo sie stehen. Werder hat unheimlich viel Qualität abgegeben im Angriff. Hat sich meiner Meinung nach im Tor verstärkt mit Felix Wiedwald. Aber wie gesagt, die beiden Neuner zu ersetzen, das ist nicht so einfach. Toni Utscher, er bringt viel mit, klar, aber das wird Zeit brauchen. So, und Johansson oder Johansson oder wie auch immer. Wann
Amerikaner mit isländischen Wurzeln.
Genau, richtig. Ja, ich habe mal mit Matthias Hammann über ihn gesprochen. Der ist ja Scout beim US-Verband. Der arbeitet ja für Jürgen Klinsmann. Er hält sehr, sehr große Stücke auf ihn, also ein talentierter Spieler, aber das wird sicherlich auch noch dauern, ja. Und ansonsten sehe ich aber nicht, wo sich Werder verstärkt haben soll. Großartig. Also, das wird, glaube ich, keine einfache Saison. Aber es war die letzte auch nicht, oder es dachte man vor der letzten auch nicht, und dann gelang unter Skripnik ja relativ, doch klar die Wende, ja.
Also ich würde sagen, was man nicht verachten sollte, ist wirklich die Torwartposition. Da hat man auch beim Spiel gegen Schalke schon was gesehen, dessen, dass Wiedwald ein paar Bälle gehalten hat. Allein so eine gewisse Körpersprache
und Ausstrahlung, sowas. Ja.
Ausstrahlung, genau, was man eben sowohl bei Wolf als auch vorher bei Mielitz meistens vermissen musste. Das hat man zum Beispiel gesehen beim ersten Tor, als er sich dann noch schön mit Hünteler angelegt hat, der schnell den Ball zum Mittelkreis zurücktragen wollte und Wiedwald was dagegen hatte. Das hätten Wolf und Mielitz sich in der Form wahrscheinlich nie getraut. Und das war so eine Kleinigkeit, so eine kleine Szene, die zeigt aber, was für ein Typ Wiedwald ist und dass er da eben auch, selbst wenn er mal einen Fehler macht, was dem besten Torwart natürlich passiert, dass er da einfach eine gewisse Ausstrahlung mitbringt, die auf einem gewissen Selbstvertrauen basiert und wo ich glaube, dass Werder da einfach wesentlich besser aufgestellt ist mit dieser Personalie, als es in den letzten Jahren der Fall war. Dann ist natürlich wirklich entscheidend, ist jetzt die erste Saison für Skripnik, wo er die ganze Vorbereitung selber verantwortet hat, mit der Mannschaft arbeiten konnte. Und das ist natürlich jetzt interessant, ob er da in so einer normalen Situation sozusagen die Mannschaft auch besser erreichen kann oder besser vermitteln kann, was er will, als das zuletzt bei Robin Dutt der Fall war, wo man das Fragezeichen in den Gesichtern der Spieler ja förmlich gesehen hat. Dass sie ihren Trainer einfach gar nicht mehr verstanden haben, was sie tun sollen. Und also das Gute ist auch sozusagen, selbst wenn es da mal eine negative Phase gibt und eine Niederlagenserie und so weiter, dass Skripnik natürlich unheimlich viel Kredit bei den Fans hat und der Verein ja ohnehin nicht dazu neigt, schnell einen Trainer fallen zu lassen. Und von daher denke ich, hat er da auch eine gewisse Ruhe zu arbeiten. Und wenn es 0 Punkte gibt aus den ersten 3 Spielen, dann ist das so. Dann wird es auch sicherlich Leute geben, die sagen, das habe ich schon immer gesagt, und Skripnik ist kein Bundesliga-Trainer und ohne guten Sechser und guten Zehner wird das Ganze sowieso nichts. Aber ich würde halt sagen, du hast recht, Benny, dass der Sturm natürlich sehr ein sehr neuralgischer Punkt ist, dass es nicht so einfach wird, die beiden da jetzt mal eben einfach zu ersetzen. Und dass es sicherlich auch eine gewisse Zeit brauchen wird. Wobei man bei Di Santo auch gerade zum Saisonende hin gesehen hat, dass er, glaube ich, da schon mit dem Kopf sehr bei seinen Wechselgedanken war und da teilweise eben auch zumindest psychisch nur noch mit halber Kraft für Werder gespielt hat. Insofern, da wurden jetzt erstmal 2 Spieler geholt, wo ich sagen würde, Uca ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung gewesen.
Gut, ja, jetzt definitiv. Nicht, ja.
War jetzt auch kein kostenloser Transfer oder so, aber war in Ordnung so, auch nach allem, was er bislang schon gezeigt hat. Johansen ist wirklich noch sehr schwer einzuschätzen, hat immerhin schon in der Ehrendivisie gespielt, aber die ist natürlich dann trotzdem auch nicht mit der Bundesliga vergleichbar. Aber ich denke, der ist zwar 24 schon, aber dann andererseits auch noch, also der hat da durchaus auch noch Potenzial, sich spielerisch und auch körperlich athletisch noch zu entwickeln und zu verbessern. Insofern bin ich jetzt, sagen wir mal, als Werder-Fan bin ich da noch ganz entspannt. Und dass man gegen Schalke punktet, war jetzt ohnehin nicht unbedingt zu erwarten.
Kann ich übrigens beruhigen, ich kann dir Hoffnung machen. Felix Groß hat gerade ein Foto mit Dirk Nowitzki getwittert. Also wenn das jetzt kein Auftrieb
wird das gibt der neue Neuner dann bei Werder, oder?
Ich weiß es nicht, aber es wäre auf jeden Fall einer für die hohen Bälle. Ne? Aber ich glaube, das gibt dem Felix Groß auch ein bisschen Auftrieb.
Ja, Dirk Nowitzki gerade mit Deutschland gegen Kroatien verloren, aber das ist wirklich ein anderes Thema.
Ja, definitiv.
So, jetzt weiß ich gar nicht, du hast mir 2 Stichwörter geliefert, André, die mich irgendwie zur Schalke bringen, und zwar einmal Kredit und Trainer schnell fallen lassen.
Such dir eins aus.
Ja, irgendwie passen beide ganz gut. Ein weiteres Spiel unter André Breitenreiter, bei dem Schalke überzeugen konnte, und ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen, wir sind noch sehr früh in der Saison. Benni, was siehst du denn im Schalker Spiel, was dich überrascht in dieser Saison?
Ich sehe im Schalker Spiel vor allem eine sehr, sehr interessante taktische Ausprägung. Und zwar sehe ich mit Di Santo und mit Hündela zwei echte Strafraumneuner, 2 echte Neuner da vorne drin. Das sieht man mittlerweile im Fußball selten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden sich vorne ergänzen werden. Und ansonsten sehe ich natürlich den Versuch mit André Breitenreiter, da auch ein bisschen näher wieder an die Fanbasis zu rücken. Ich glaube, dass mit Roberto Di Matteo, das war letztes Jahr auch so ein bisschen, ich weiß nicht, diese Nähe, diese Mentalität, dieses Schalker Umfeld, dieses Malocher, dieses Ruhrpott-Umfeld einfach braucht, die hat er einfach nicht ausgestrahlt. Ja, und ich glaube, Breitenreiter, das ist ja ein hemdsärmeliger Typ. Menschlich passt das definitiv, das kann man jetzt schon sehen. Ob es denn von der Spielidee her passt und so weiter und so fort, das wird die Saison zeigen. Also ich warne ja auch immer davor, nach 90 Minuten da was zu sagen. Gestern ist das wunderbar aufgegangen. Das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Doppelneun da vorne. Mhm. Das ist sehr interessant. Machen nicht so viele Bundesligisten.
Aber auch ein Wermutstropfen für alle Schalke-Fans. Unfassbar bitterer Ausfall von Nastasic mit Achillessehnenriss. Mhm. Der ist vom Pech verfolgt. Das möchte man nicht haben. Also möchte man generell nicht haben, aber besonders gleich zu Beginn einer Saison. Wir werden sehen, wie viel der Schalke-Sieg wert ist, wenn sie spielen am nächsten Wochenende gegen den SV Darmstadt. Und jetzt ratet mal, über welches Spiel ich mit euch am nächsten gerne reden würde.
Ja, das traut die sich Lilien. Keiner.
Ah,
die
doch.
Lilien natürlich.
Ja.
Ja, 2-2. Benni, sag mir doch mal, was ich davon zu halten habe, denn ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, die Lilien sind doch ohnehin der erste Absteiger. Also von daher, das war jetzt der erste und letzte Punkt, den sie in der Bundesliga machen.
Ich höre leicht die Ironie.
Ja, nein, also man muss dieses 2-2, ich glaube, unter mehreren Maßgaben sehen. Die erste Maßgabe ist erstmal, Dirk Schuster hat es nach dem Spiel so ausgedrückt, wir haben einfach erstmal gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind. Mhm. Weil es ja doch, jeder hat die so ein bisschen belächelt. Ich warne davor, so eine Mannschaft abzuschreiben. 34 Spieltage, 90 Minuten lang kämpfen, das kann reichen, ja. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, dass Hannover 96 ja jetzt sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat und ich glaube auch in dieser Saison keine einfache für Hannover 96 wird. Das muss man jetzt mal abwarten, was dieses 2-2 wert ist. Fakt ist, gegen Hannover 96 zweimal zu führen, im Endeffekt vielleicht waren das schon zwei verschenkte Punkte.
Mhm. Und noch mehrere Aluminiumtreffer.
Allein das auch noch dazu. Elfmeter auf der Gegenseite natürlich ein Elfmeter verschossen.
Das war ein Elfmeter, ich dachte, es war ein Rückpass.
Ja. Ist natürlich auch ein super Einstand für so einen neuen Mann. Ne? Das ist natürlich auch was, wo ich mich frage, ja, ist das jetzt Selbstbewusstsein oder Selbstüberschätzung, wenn ich als Neuer da hinkomme und schieße direkt die Elfmeter? Ich weiß ja nicht, ob das vorher abgesprochen war. Ja, aber es ist natürlich auch schon, das deutet auch darauf hin, dass es vielleicht keine Hierarchie gibt. Ich weiß es nicht. Da kann man natürlich viel reininterpretieren, aber als neuer Spieler da gleich hinkommen, selbstbewusst, breites Kreuz, Elfmeterschießen und dann verschießen, ist natürlich ein sehr, sehr bescheidener Start. Ja. Mhm. Aber du wolltest über Darmstadt sprechen.
Ja, unter anderem. Also einer der Gründe, warum ich mich schwer damit tue, dieses Spiel zu bewerten, ist, dass ich nicht sagen kann, es war ein sehr ansehnliches Spiel. Man hatte viele Torchancen. Und gleichzeitig weiß ich aber nicht, liegt das jetzt an starker Offensivleistung oder einfach an zwei nicht perfekten Defensiven?
Also ich kann da nur die Darmstädter Defensive so ein bisschen analysieren. Und das wird sicherlich interessant. Die war letztes Jahr das absolute Prunkstück der Lilien. Nur was haben wir aus dieser Viererkette noch übrig? Wir haben Fabian Holland, über den haben wir vorhin gesprochen, Linksverteidiger. Bei der Hertha hat man ihm Bundesliga nicht zugetraut. Ob der jetzt in Darmstadt Bundesliga-Niveau erreicht, das wird man sehen. Ja, da muss man einfach fairerweise sagen, der hat jetzt noch 33 Spiele. So, dann hat man Aytaç Sulu. Der ist diesen Weg aus der dritten Liga oder ja eigentlich schon mit einem Bein in der vierten Liga mit hochgegangen. Er hat sich peu à peu gesteigert. Der schnellste ist er nicht, aber er hat letztes Jahr natürlich eine fantastische Saison gespielt, auch offensiv übrigens. Also diese Waffe mit offensiven Verteidigern oder mit Tore schießenden Verteidigern, das war eine Waffe letztes Jahr. Wir haben Sulu mit, glaube ich, 5 Toren. Wir haben Brejeri und da wären wir schon beim nächsten. Den zweiten Innenverteidiger haben sie verloren mit Romain Brejeri. Wir haben Brejeri, glaube ich, mit 6 Toren in der vergangenen Saison. Und wir haben hinten rechts mit Leon Balogun, den Außenverteidiger, der ja nach Mainz gewechselt ist, auch ein Verteidiger, der 4 Tore geschossen hat und der übrigens nur 2 Drittel der Saison in Darmstadt gespielt hat. Der wurde ja erst nachverpflichtet im Oktober. Mhm. Also das sind, lass mich mal überschlagen, 15 Saisontore. Ja? Sagen wir zweite Liga, teilen wir es einfach mal durch 2, dann sind 7 Tore, die dir in der ersten Liga vielleicht fehlen. Ja? Ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Faktor. Wie arbeitet diese Viererkette zusammen? Wir haben ja auch noch einen Ex-Werder-Spieler in dieser Viererkette. Hinten rechts soll wohl auch noch was, oder ist ja noch was passiert jetzt, mit dem für mich unaussprechlichen Gjörisch.
Ich könnte es nicht besser.
Ist für einen Franken wie mich ohnehin ein sehr, sehr undankbarer Name. Ja, da muss man einfach abwarten. Das war letztes Jahr das Prunkstück. Ja. Mhm. Plus natürlich die Umschaltbewegungen, das haben sie gestern, Marcel Heller hat das gezeigt bei seinem ersten Tor, das war ja sensationell.
Ja.
Ja, da wird man schauen, Darmstadt wird, aber das kann natürlich ihr großer Vorteil sein, die werden nie in die Verlegenheit kommen, dass man von ihnen erwartet, dass sie das Spiel machen. Also die, selbst wenn sie jetzt gegen eine Mannschaft spielen, gegen eine Mannschaft antreten, die selbst eher auf Umschaltfußball setzt, die auf massive Defensive setzt, die werden dann knallhart ihr Ding durchziehen und vielleicht 0-0 ermauern.
Ja. Mhm. Ja, das war sehr interessant zu sehen, der ganze Spielaufbau. Es ist nicht überraschend, dass Darmstadt eben als Umschaltmannschaft auf einen schnellen Spielaufbau setzt, auch mit langen Bällen. Aber wenn man sich anguckt, wo die Pässe gespielt wurden, hat man im Abwehrdrittel nur 36, im Mitteldrittel 95 und im Angriffsdrittel 145 und zwar fast alle auf die Zielspieler Heller und Rausch auf den Außen. Sehr interessant zu sehen. Gleichzeitig aber auch, also zeigt, wie Darmstadt spielt, zeigt aber auch, wie Hannover schlecht verteidigt hat. Nämlich, da waren die Probleme. Die Zielspieler waren auch wirklich immer frei.
Ja, deswegen, ich sage ja, es wird nicht einfach für Hannover, wenn man jetzt schaut, wie sie sich letztes Jahr am letzten Spieltag gerettet haben, durch ein Slapstick-Eigentor gegen Freiburg. Da war natürlich auch viel Glück dabei. Ja, und ja, jetzt muss man sehen, ich sage, Hannover wird eine. Es wird keine leichte Saison für die. Ja, deswegen, man tut sich, glaube ich, noch ein bisschen schwer, dieses 2-2 einzuschätzen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das waren im Endeffekt für Darmstadt zwei verschenkte Punkte.
Mhm. Kann man so sehen, würde ich auch sagen. Ich würde auch davor warnen, die Darmstädter vor der Zeit sozusagen schon abzuschreiben. Würde vielleicht noch ergänzen wollen, jetzt, du hast die ganzen Abgänge mit geschildert. Ich finde, sie haben auch eine Menge gute Leute geholt, also vor allem erfahrene Leute, die entweder schon mal Bundesliga gespielt haben, oder ja, zum Beispiel Sandro Wagner von Hertha, jetzt kein groß Bundesliga erfahrener Mann, aber ist ein guter Backup mindestens, wenn nicht sogar Konkurrent für Strohengel.
Das wird ein Konkurrent sein, definitiv.
Ah, gut. Muss mal schauen, ist dann vielleicht auch ein bisschen Frage der jeweiligen Form. Mit Caldirola von Werder, die Ausleihe für die Innenverteidigung, denke ich, da haben sie auch einen sehr guten Fang gemacht, der vielleicht, wenn es gut läuft, wirklich für alle Beteiligten dieser Leihe eine Win-Win-Situation werden wird. Holland hat es ja schon angesprochen. Niemeyer, denke ich mal, ist eine ganz wichtige Sache. Weil wenn man da so, ich meine, man muss ja dran denken, wo stand Darmstadt, in welcher Liga stand Darmstadt vor einem Jahr. Mhm. Das ist ja einfach so ein bisschen dieser Punkt, der ganze Enthusiasmus und so weiter, der sie da jetzt in die erste Liga gespült hat, das wird natürlich dann nicht mehr ausreichen. Da braucht man dann eben schon auch ein bisschen Bundesliga-Erfahrung dabei. Und dafür, dass Darmstadt natürlich auch nicht gerade viel Geld zur Verfügung hat, denke ich, haben sie es mehr als ordentlich gemacht, sich da zu verstärken. Und es muss natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr viel passen, damit es dann am Ende vielleicht für den Klassenerhalt reicht. Aber ich würde nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist.
Nein, definitiv nicht. Um nochmal auf die Transfers, die sie jetzt gemacht haben, einzugehen. Sie haben sich für ihre Verhältnisse und sprich wenig Geld, möglichst ablösefrei, haben sie sich absolut sinnvoll verstärkt. Aber man muss natürlich auch sagen, Niemeyer hat in Berlin, so wie ich das jetzt aus der Ferne beurteilt habe, keine Chance mehr gehabt. So, Sandro Wagner, da war Berlin, hat Berlin mehr als drei Kreuzzeichen geschlagen, als der endlich weg war. Dann haben sie noch Junior Diaz von Mainz 05 geholt, hat auch einige Bundesligaspiele auf dem Buckel, hatte aber letztes Jahr auch nicht mehr wirklich die Chance, zumindest zur Stammelf zu gehören. Ja? Das sind aus Darmstädter Sicht absolut sinnvolle Verpflichtungen, ja? Mit Bundesliga-Erfahrung. Und das ist der Teich, in dem die fischen. Wenn die absteigen, dann haben sie im Endeffekt auch nichts falsch gemacht, weil sie durch dieses Jahr Bundesliga ordentliche Einnahmen hatten an TV-Geldern und einfach finanziell auch besser dastehen. Und das kann im Endeffekt auch ein richtiges Pfund sein. Also das, man hat nichts zu verlieren und wer nichts zu verlieren hat, ja, der spielt befreit auf. Der kann nur gewinnen. Das ist einfach so. Jetzt muss ich schon wieder 3 Euro zahlen. Das ist imaginäre Phrase.
Ich habe es ja vervollständigt.
Wir teilen uns das brüderlich, würde ich sagen.
Es kann ja so oder so ausgehen in der Situation. Also wenn man an Braunschweig denkt oder wenn man an Fürth denkt, einmal dann auch mit Pauken und Trompeten den Trainer entlassen, während Braunschweig mit dem gleichen Trainer, mit dem sie aufgestiegen sind, wieder runtergegangen sind. Da denke ich, ist alles möglich, wobei ich auch bei Darmstadt vermute, dass sie da sehr auf dem Teppich bleiben und nicht sagen, oh, wir haben fünfmal verloren, das ist jetzt völlig überraschend, da brauchen wir wohl mal einen neuen Trainer.
Das ganze Umfeld bleibt da auch auf dem Teppich bei aller Euphorie. Also ich glaube, dass das kann eine ähnliche Geschichte werden wie in Braunschweig, ja, oder wie auch in Paderborn, wo ja André Breitenreiter wahrscheinlich oder Trainer geblieben wäre er nicht selbst gegangen zu Schalke. Ja, und das sind gute Beispiele. Paderborn, Braunschweig, Fürth. Wer hat denn von diesen drei Mannschaften ernsthaft gedacht, gerade von Paderborn zum Beispiel und auch von Braunschweig, wer hat denn ernsthaft gedacht, dass die im Prinzip fast bis zum letzten Spieltag, bei Paderborn war es der letzte Spieltag, wer hat denn gedacht, dass die am letzten Spieltag noch die Chance haben, die realistische Chance haben auf den Klassenerhalt? Bei Braunschweig war es, glaube ich, nach 32 Spieltagen, bei Fürth waren es, glaube ich, 31, also die waren eigentlich schon totgeschrieben, wesentlich früher, und sie haben es für ihre Verhältnisse gut gemacht. Mhm.
Und weil das in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, in der Saisonvorschau ein großes Thema war, siehst du die Kaderzusammenstellung positiv bezüglich Nachhaltigkeit auch bei einem möglichen Abstieg in die zweite Liga?
Bei Darmstadt? Mhm. Das ist natürlich die Frage, was ist Nachhaltigkeit? Ne? Weil es ist natürlich, ich habe natürlich dadurch, dass ich relativ alte Spieler geholt habe. Mhm.
Das ist der Punkt.
Habe ich jetzt natürlich nicht mehr das große Entwicklungspotenzial.
Mhm. Das ist ja klar. Glaubst du, dass das Spieler sind, die im Abstiegsfall auch bleiben würden? Ich meine, es ist natürlich jetzt schon spekulativ, aber vom Gefühl her.
Das ist mir fast zu spekulativ. Mhm. Das ist natürlich immer eine Frage der Optionen. Wenn man jetzt natürlich sagt, Darmstadt steigt ab, aber Peter Niemeyer spielt eine Riesensaison und hat nächstes Jahr 5 Angebote auf dem Tisch liegen. Ja, die ihm vielleicht eine Bundesliga-Saison eine weitere ermöglichen, ja, dann ist es eben so, ja. Weil Mario Franchitsch ist ja ein gutes Beispiel, der aus Paderborn kam, so, der hat jetzt die Möglichkeit ergriffen, und das ist ja auch völlig, völlig legitim. Der hat jetzt die Möglichkeit ergriffen, in Darmstadt, nach dem Abstieg letztes Jahr, jetzt in Darmstadt wieder Bundesliga zu spielen, und ich glaube, da muss man den Einzelfall bewerten, aber wir sprechen jetzt am ersten Spieltag drüber, dass Darmstadt möglicherweise absteigt. Also das ist mir alles noch ein bisschen zu früh.
Mhm. Ja, das kommt ein bisschen aus dem Feedback.
Zumal der die einen Punkt geholt haben. Ja.
Ja, es kommt ein bisschen aus dem Feedback der Hörer zu unserer Saisonvorschau. Ach, okay. Da wurden wir etwas kritisch gesehen. Ich glaube aber, dass wir diesmal im dem Anspruch derjenigen hoffentlich gerechter geworden sind. Warten wir mal die Kommentare unter dieser Folge ab. Ja. Aber wir haben noch 3 Spiele vor uns, deswegen lasst uns mal noch weiter gucken. Vielleicht das sportlich interessanteste Spiel war das Topspiel in diesem Fall. Dortmund gegen Mönchengladbach 4:0. Und mancher BVB-Fan konnte sich vor Euphorie fast nicht mehr bremsen, zumindest habe ich das so wahrgenommen. André, wie hast du denn das Spiel gesehen? Bist du auch wahnsinnig euphorisch?
Ich war relativ euphorisch, weil ich es gesehen habe in einer Berliner BVB-Kneipe und mich da natürlich dann auch ein wenig habe anstecken lassen.
Gab es denn Freibier bei jedem Treffer?
Nee, das gab es nicht, aber es gab sehr viel Gesänge und das Bier floss in der Tat in Strömen. Mhm. Und es war dann auch so ein typisches Spiel, wo man sich währenddessen noch so ein bisschen fragt, was passiert da eigentlich gerade? Ist Dortmund wirklich so gut oder ist Gladbach gerade so schlecht? Und wenn ja, warum? Also das ist immer spannend dann zu sehen. Die letzten 20 Minuten kann man vielleicht so ein bisschen außen vor lassen. Das schien mir dann so ein gewisser Nicht-Angriffspakt dann zu herrschen, dass man sich nicht mehr gegenseitig wehtun wollte.
Die Schande Dortmund vom Signal Iduna Park.
Ja, genau, so ungefähr. Nee, was willst du machen, wenn du da 0-4 hinten liegst gegen diese, zumindest an diesem Tag, saustarken Dortmunder? Da dann noch irgendwie auf ein Unentschieden zu hoffen, 20 Minuten vor Schluss irgendwann. Es gab ja nochmal so eine Phase, wo Gladbach das ein bisschen versucht hat, aber irgendwann war dann auch einfach klar, da passiert jetzt aus Gladbacher Sicht zumindest nichts Positives mehr, und die Dortmunder, die haben dann die Schlussviertelstunde dann ja auch eher dann nur noch fürs Auslaufen verwendet, aber vorher war es natürlich schon ein ziemlicher Hammer, also was Dortmund da nach vorne gebracht hat. Wir haben ja auch schon öfter heute von falschen und echten Neunern gesprochen. Aubameyang hat mich da wirklich doch sehr überrascht, den ich eigentlich bisher immer so ein bisschen als falschen Neuner auf dem Zettel hatte, dass er da zumindest was seine Qualitäten anging, zum Beispiel der Kopfball, ich glaube zum 2:0 war das, oder war das das 1:0 sogar?
2:0.
Das war also, das hätte Horst Rubesch in den 80er Jahren nicht besser machen können. Und ich hätte eigentlich vorher mal gedacht, Aubameyang hat doch seine Stärken eher am Boden als in der Luft. Und ja, Reus war unglaublich stark und dann auch eine Neuentdeckung. Julian Weigel als Sechser in diesem 4-1-4-1-System war natürlich eine unglaubliche Leistung als Bundesliga-Debüt mit, wie alt ist er, 20. Kann man sich dann auch ein bisschen fragen, wieso ist er bei Dortmund gelandet oder warum, was ist mit den Clubs, die Champions League spielen, hatten die keine Verwendung für ihn. Also da haben die, glaube ich, einen ziemlich guten Fang gemacht.
Wobei Dortmund jetzt auch nicht der schlechteste Club ist.
Nee, natürlich nicht.
Zu dem man wechseln kann.
Nein, es ist, er spielt ja jetzt Europa League, also es ist für ihn alles wunderbar. Aber eher in dem Sinne, der hätte eigentlich, zumindest bei dem, was er gestern an Leistung gezeigt hat, hätte er eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Vielleicht hat er sich ja auch für Dortmund entschieden, weil es echte Liebe war. Das weiß ich nicht.
Das aber dann schnell von 60 nach Dortmund, ja, mit echter Liebe. Dann hat er möglicherweise als Kind schon in schwarz-gelber Bettwäsche geschlafen.
Ja, das sagen die Spieler ja immer, wenn sie dann
sind. Und beim nächsten Verein ist es dann die rote Bettwäsche.
Genau, was dann immer schön wird, wenn dann Spieler zu Hoffenheim wechseln oder Wolfsburg, dann wird es auch ganz besonders glaubwürdig.
Ich habe als Kind schon VW gefahren, oder wie?
Genau. Nein, also was sicherlich auch toll zu sehen war, Henrich Mkhitaryan, der wirklich vor Spielfreude sprühte und aus allen Lagen und dann ja auch mit dem Doppelpack belohnt wurde, wo wir uns auch gefragt haben, was war das jetzt? Das hat Tuchel da jetzt irgendwie einen besseren Zugang zu ihm, als Klopp das hatte? Gab es da einfach nur persönliche Probleme zwischen den beiden und Mkhitaryan dann als recht sensibler Spieler, dass er deswegen nicht seine volle Leistung auf den Platz bringen konnte unter Klopp und jetzt wie befreit aufspielen kann. Also man steckt da ja auch nicht drin, aber es war schon auf jeden Fall auffällig, was da so passierte. War jetzt natürlich auch wiederum, haben wir ja schon bei allen Spielen gesagt, immer nur ein Spiel erstmal und mal abwarten, wie es in den nächsten Spielen weitergeht. Aber es war ja nun auch nicht gerade Laufmannschaft, sondern eben ein Champions League Teilnehmer, der da im Westfalenstadion zu Gast war. Und
ja, gut.
Von Gladbach war ja wirklich auch kaum was zu sehen dann.
Ich würde ganz gerne da auf Mkhitaryan eingehen. Also das war ja jetzt nicht nur ein Spiel. Also das hat man ja auch schon in der Euroleague Quali.
Ja.
Gesehen, dass er irgendwie befreit, das ist so ein schwieriges Wort, das klingt so danach, dass Jürgen Klopp ihn gehemmt hat. Ich möchte das Jürgen Klopp überhaupt nicht unterstellen, um Gottes Willen. Man muss auch dann einfach sehen, es nutzen sich gewisse Dinge ab nach 7 Jahren. Mkhitaryan war jetzt keine 7 Jahre unter Klopp in Dortmund, klar. Ich glaube, was Mkhitaryan einfach auch gefehlt hat, gerade in seinem ersten Jahr, jetzt die letzte Saison, tue ich mich immer sehr, sehr schwer, die zu bewerten, weil Dortmund da über, sagen wir mal, 20 Spieltage einfach als gesamte Mannschaft Probleme hatte. Aber was Mkhitaryan ja immer so ein bisschen gefehlt hat, war auch diese Effizienz, dass das ein grandioser Fußballer ist. Ich glaube, das sieht man, sobald er am Ball ist. Diese Effizienz hat er momentan und er scheint sie auch konservieren zu können. Also gegen Wolfsburg sah das gut aus. Jetzt gestern gegen Gladbach sah das auch sehr, sehr gut aus. Ja, es ist dann einfach so, ich glaube, da setzen auch Prozesse ein im Unterbewusstsein. Ja, er gilt ja so ein bisschen als sehr, sehr sensibler Typ. Tuchel hat sich ja wohl schon vor Beginn der Vorbereitung mal mit ihm zum Essen getroffen, um mit ihm zu sprechen, in Ruhe zu sprechen, um ihm sein Vertrauen auch auszusprechen, weil er an seine Qualitäten glaubt. Und ist es vielleicht ein Spieler, der das braucht? Ja, und ja, wenn er es jetzt bekommt oder wenn er jetzt das Gefühl hat, ich glaube auch, dass Jürgen Klopp ihm vertraut hat, wenn er jetzt aber das Gefühl hat, wirklich auch unterbewusst dieses Gefühl hat, dass man ihm vertraut, ja, dann sieht man, wozu er in der Lage ist. Wie gesagt, ohne da Jürgen Klopp irgendeinen Vorwurf machen zu wollen, um Gottes Willen. Davon bin ich weit entfernt, weil ich glaube, dass man einfach sagen muss, nach 7 Jahren, Jürgen Klopp hat diesen Verein, man muss ja überlegen, wo er Borussia Dortmund übernommen hat. Wo die da standen und wo sie dann zwischenzeitlich standen, sehen wir jetzt mal von der letzten Saison ab. Und ich warne auch immer davor, diese letzte Saison als totale Grottensaison zu bewerten. Man kam immerhin in die K.O.-Runde in der Champions League und man hat 17 bis 20 Partien in der Bundesliga sehr, sehr schlecht ausgesehen. Aber das letzte Drittel sah auch wieder sehr ordentlich aus. Also ja, man muss da schon ein bisschen aufpassen. Also dass die es noch in die Euroleague geschafft haben von Platz 18, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Mhm. Ja. Definitiv wirkte das jetzt so ein bisschen so wie auch der mentale, tja, wenn es einen Dosenöffner für die ganze Saison gibt, dann war es wohl dieses Spiel. Karmamäßig haben sich die Dortmunder da ein bisschen was wieder zurückgeholt. Und auf der anderen Seite haben wir es jetzt schon zweimal kurz auch gestreift. Auf der anderen Seite aber auch eine merkwürdig schwache Defensivleistung von Mönchengladbach. Also Dortmund hat nur 81 Fehlpässe gespielt bei insgesamt 627 erfolgreichen Pässen. Also insgesamt 700 Pässe, nur 81 fanden nicht den Mann. Also sie hatten auch wirklich, egal auf welchem Element des Spielfelds, in welchem Bereich, sie hatten immer den Raum für die lockere Passannahme. Hängt das vielleicht auch mit den Innenverteidigern zusammen, Schulz und Christensen bei Gladbach, 19, 20 Jahre? War das so ein kleines herzlich willkommen in der Bundesliga für die zwei?
Also ich fand, die zwei sind jetzt ragten nicht negativ heraus aus der Mannschaft, dass die da lauter Fehler begangen hätten und deswegen der Rest keine Chance mehr hatte, gegen Dortmund zu bestehen. Aber sie ragten natürlich auch nicht positiv hervor, was man auch nicht erwarten kann von zwei so jungen Spielern. Das war sicherlich ein Problem. Und wenn ich das richtig weiß, ist da eigentlich auch die erste Besetzung eher, hat nicht gespielt, weil sie verletzt war bei Gladbach in der Innenverteidigung mit Dominguez und Stranzel. Mhm. Und das ist natürlich dann gegen einen offensiv starken Gegner wie Dortmund natürlich schon ein hartes Brett, was man dann da erstmal Wendt hatte sicherlich auch nicht seinen besten Tag, würde ich mal sagen. Stindl und Xhaka, weiß ich nicht, also das neu formierte defensive Mittelfeld der Gladbacher Borussia war auch, also Xhaka hat Glück gehabt, dass er da die gelbe Karte so spät bekommen hat, sonst hätte er auch gerne schon irgendwann gelb-rot bekommen können. Und Stindl bin ich sowieso kein großer Freund von, aber den muss man sicherlich auch noch ein bisschen Zeit geben, dass sie sich da erstmal einspielen und das Ganze vielleicht noch ein bisschen stabiler wird dann gerade in der Rückwärtsbewegung. Wobei sie ja auch eben in der Vorwärtsbewegung bis auf so 2-3 Szenen kaum was auf die Kette gekriegt haben.
Ja, das war sehr wenig. Das war sehr wenig, aber auch da darf man nicht vergessen, es ist ein Christoph Kramer weg. Das war
Kruse natürlich.
Das war neben Granit Xhaka eine der prägende oder die prägende Figur. Er hat unheimlich viele Löcher gestopft. Das ist ein unheimlich fleißiger Sechser, der geht oft mit nach vorne, der ist aber trotzdem hinten präsent. Das ist alles nicht so einfach. Und Lars Stindl sehe ich genau wie du, dem muss man auch nochmal Zeit geben. Der ist, ich meine, 26. Der kann viel, das hat er letztes Jahr in Hannover gezeigt. Und jetzt muss er eben diesen nächsten Schritt gehen. Ja, und vielleicht war da für die Mannschaft im Borussia Mönchengladbach in dieser Art und Weise der Entwicklung, wo dann eben noch dazu kommt, dass man ein unheimlich junges und Bundesliga unerfahrenes Innenverteidiger-Duo hat, aus welchen Gründen auch immer. Brauer saß ja, glaube ich, auf der Bank. Das kommt dann einfach dazu. Dann trifft man auf einen Gegner, bei dem unheimlich viel Emotionen frei werden, weil es plötzlich wieder läuft, bei dem eine Art Aufbruchstimmung herrscht, der auch schon anders im Rhythmus ist. Wie gesagt, Dortmund hatte drei Pflichtspiele vor dem ersten Spieltag oder vor dem Duell jetzt am Samstagabend. Gladbach hatte eins. Das sind alles so Sachen, die da eine Rolle spielen. Aber natürlich, ein 4-0 ist sehr deutlich, klar. Ich hätte es auch überhaupt nicht erwartet. Also das hat mich schon überrascht.
Ja, es kristallisiert sich etwas heraus. Erster Spieltag, Dortmund zu Hause, Topspiel 18:30, es gibt eine Überraschung. Letztes Jahr 0-2 gegen Leverkusen mit einem Tor nach 9 Sekunden. Mhm. Diesmal 4-0. Wir dürfen gespannt sein auf ein entspanntes 2-16 oder 8-1 dann in der nächsten Saison.
Gucken also wir mal. Ich hoffe, dass jemand von der DFL zuhört und dann würde ich mir wünschen, zum ersten Topspiel am ersten Spieltag nächstes Jahr die Bayern in Dortmund. Das wäre doch interessant.
Ja, was die wollen ja nicht Pulver sofort verschießen.
Und damit würdest du voraussetzen, dass Bayern nicht Meister wird.
Richtig, richtig. Das ist doch auch eine schöne These. Bayern wird nicht Meister.
Ach, da habe ich meinen Podcast-Titel. Ich weiß noch nicht, wie ich die Hörer in diesen Podcast reinlocke. Vielleicht mache ich es darüber mal gucken. gut. Vielleicht kann ich sie ja auch in den Podcast locken mit dem, was sie mir noch über die beiden Sonntagsspiele erzählt. Da hatten wir zum einen den VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. 2-1 am Ende, aber wesentlich mehr Torschüsse für die Eintracht und sehr nah dran am 2-2. Benni, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich glaube, das liegt dann auch in der Natur des Spiels. Also Wolfsburg führt früh. Mhm. Die Eintracht hat nach vorne Qualität. Das ist definitiv so. Haris Seferovic ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Stefan Aigner hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen auf der Bahn. Und auch Luke Castagnos, den sie dazugeholt haben aus Holland. Das scheint mir durchaus eine Verstärkung zu sein. Und dann kann es auch mal passieren, dass ein VfL Wolfsburg an so einem Tag, wo vielleicht alles nicht rund läuft, wo vielleicht auch Kevin De Bruyne nicht seinen überragenden Tag hat. Mhm. Von ihm hängt trotz allem noch sehr, sehr viel ab in Wolfsburg. Das ist auch der Grund, warum man ihn nicht ziehen lassen will. Ja, ich meine, da stehen ja Summen im Raum, die angeblich geboten worden sein sollen oder auch nicht, oder möglicherweise gibt. Ja, also, und man weiß in Wolfsburg natürlich ganz genau, dass dieser Kevin De Bruyne oder dass die Mannschaft ohne Kevin De Bruyne für die ganz hohen Ziele, also sprich, sagen wir einfach mal direkte Champions League Qualifikation, das würde ohne Kevin De Bruyne deutlich schwerer werden. Ja, mhm. Und wenn der mal dann wenn der mal keinen guten Tag hat, dann ist es auch nicht so einfach für den VfL. Ja. Und dann kann man gegen die Eintracht in so eine Not geraten. Mich hat's, ich bin positiv überrascht von Eintracht Frankfurt, muss ich sagen. Hatte ich so nicht erwartet, so einen sehr, sehr, wie ich finde, guten Auftritt, auch wenn sie verloren haben. Und die haben, das darf man auch nicht vergessen, die haben noch einen Alex Meyer in der Hinterhand, der noch ein paar Wochen braucht, bis er aus der Reha zurück ist nach seiner Knie-OP. Ja, deswegen, aber ich glaube, dass jetzt die Eintracht da deutlich mehr Torschüsse hatte, das liegt vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen am Spielverlauf. Also du führst 2-0, der Gegner kommt ran, du merkst dein Offensivspiel, das hapert ein bisschen und dann kommt Frankfurt natürlich irgendwann, klar. Ja, aber im Endeffekt zählt's nur, du hast wie Bayern und Borussia Dortmund, was ja durchaus potenzielle Mannschaften auf Augenhöhe sind, wie ich finde, du hast 3 Punkte gemacht.
Das kann man sagen, wobei mich hat es schon überrascht, dass sich eine Verteidigung aus Rodriguez, Klose, Naldo und Werinjas so in viele Nöte bringen lässt.
Ja, das, wie gesagt, aber das ist Fußball. Das wäre doch schlimm, wenn's anders wäre. Wenn immer jedes Spiel so laufen würde, wie jetzt meinetwegen das 5-0 der Bayern am Freitag gelaufen ist.
Okay, ja. Amen. Jetzt habe ich meinen Sendungstitel. Das ist Fußball.
Schön, die nächste Plattitüde.
Genau. Sehr, sehr starker Ivan Perisic auf Wolfsburger Seite, muss man ja allerdings noch festhalten. Und mit Meier hast du schon ein Argument gebracht, was auch die Hörer in den Raum geworfen haben. Hätte man mit Meier gewonnen? Die Frage musst du mir nicht beantworten, das ist mir auch zu spekulativ. Aber, ich habe noch getwittert, smells like Faith Spirit, also nach 19 Minuten 3 Tore und vorne und hinten ging es rauf und runter. Ich glaube, das wird noch eine ultra unterhaltsame Saison mit der Eintracht.
Ja, wenn man das unter der Maßgabe sieht der Vorsaison, die ja unter Thomas Schaaf auch sehr, sehr unterhaltsam war, wie ich finde.
Oh ja.
Ja, wenn man sich dieses völlig irre 5-4 gegen Stuttgart anschaut, die Eintracht ist in dem Sinne eine Wundertüte und ja, Thomas Schaaf hat letztes Jahr gesagt, ihm ist so ein 5-4 oder ihm ist grundsätzlich ein 3-2 lieber allgemein als ein 1-0. Kann ich so nur unterschreiben.
Ich glaube auch mit dem Verweis auf dieses 5-4 hast du auch schon so ein bisschen eine Einordnung für dieses Spiel gegeben. Ich glaube, es wird für die Eintracht in der Saison nicht darum gehen, gegen Wolfsburg Punkte zu machen, sondern sie sollten mal gucken, dass sie nicht wieder gegen Vereine, die in der Form sind wie Stuttgart, letztes Jahr 6 Punkte liegen lassen. Das haben sie nämlich da gemacht. Absolut.
Ja, das war ja im Endeffekt auch das, worüber Thomas Schaaf gestolpert ist. Man hat ja durchaus gezeigt, also ich erinnere da an den Heimsieg in der Hinrunde gegen Borussia Dortmund. Auch wenn Dortmund natürlich da nicht zu vergleichen war mit dem Dortmund, das alle erwartet hätten. Aber der entscheidende Punkt war, dass man eben gegen die vermeintlich Kleinen der Liga große Probleme hatte. Ja. Und im Umfeld ist dann so eine gewisse Erwartungshaltung entstanden. Ich weiß nicht, woraus die entstanden ist, weil im Endeffekt sportlich war die Eintracht in der Saison unter Thomas Schaaf besser als in der letzten unter Armin Fee. Ja, also die haben mehr Punkte geholt. Und aber es ist durch diesen relativ seltsamen Saisonverlauf ist eine ganz, ganz komische Erwartungshaltung entstanden. Und dann ist da viel von außen rein interpretiert worden. Da gab es auch immer mal wieder Feuer von den Medien gegen Schaaf. Fand ich persönlich ein bisschen unfair gegenüber Thomas Schaaf. Es wurde dann immer aus der Deckung geschossen. Teile der Mannschaft würden gegen ihn revoltieren. Ich habe bis heute keinen einzigen Eintracht-Spieler gesehen oder gehört, der gesagt hat, jawohl, Thomas Schaaf ist der falsche Trainer. Bis heute nicht. Und oder war der falsche Trainer?
Interne Machtkämpfe bei der Eintracht, dass eben Teile der Funktionärsriege
die gab's Medien auch, ja. Die
gefüttert hat mit diesem, da gäbe es eine Stimmung gegen Schaaf in der Mannschaft, und wenn das aus dem Verein kommt, dann...
Klar, und dann ist das aber gefährlich, und dann muss ich sagen, dann müssen sich die Leute hinterfragen, und dann gefährden die natürlich den Gesamterfolg von dem Verein.
Ja. Ich würde es halt auch so rum sagen, wenn man sich die Abschlusstabelle ansieht, Platz 9 mit 43 Punkten.
Das ist völlig in Ordnung.
Und guckt, wer davor steht und wer dahinter steht, dass da jetzt zu sagen, da hat Schaaf es aber verdient, dass er jetzt nicht mehr Eintracht-Trainer ist, das finde ich sehr seltsam.
Ja, nee, das sehe ich absolut genauso. Ja.
Ja, das hat eine merkwürdige Eigendynamik entwickelt. Ich habe da auch sehr lange in unserer Saisonrückschau mit Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast drüber diskutiert. Mhm. Es hing so ein bisschen damit zusammen mit diesem Schneckenrennen um Europa. Also man hat alle anderen Vereine stolpern sehen und einer nach dem anderen hat einfach nicht mehr gewonnen. Und da war einfach die Möglichkeit da, sich für die Europa League zu qualifizieren. Und deswegen kam da eine Enttäuschung, dass man auch zu diesen Schnecken gehört hat.
Ja, aber genau das ist doch interessant. Du sagst, oder so war es ja auch. Also es hat sich ja keiner wirklich ernsthaft um Europa beworben. Das muss man ja leider so feststellen.
Auch deshalb konnte Dortmund ja so durchmarschieren.
Das spielt dann auch noch mit rein, klar. Aber bei anderen Vereinen war es dann, gut, nehmen wir mal Schalke außen vor, war es dann auch nicht so, dass dann der Trainer so, also dass dann der Trainer auch so angeschossen wurde, ja, mhm. Und dann, wie gesagt, immer aus der Deckung, ja. Ich habe kein Problem damit, oder ich finde es völlig legitim, wenn sich jemand hinstellt und ganz klar Kritik übt, aber dann muss ich mich auch hinstellen und diese Kritik üben, und ich kann es nicht immer aus dem Verborgenen machen, ich kann es nicht aus der Deckung machen. Das ist eine Sache, die finde ich nicht gut.
Mhm. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht noch ein Blick aufs letzte Spiel dieses Spieltags. Da haben wir den VfB gegen den 1. FC Köln. Und wir haben auf der einen Seite 28-8 Torschüsse für Stuttgart. Und ich schreibe mir immer Chancen mit. Da ist die Spalte für Stuttgart sehr lang. Und die für Köln gar nicht so sehr. Aber auf dem Endtableau steht ein 1-3. Und jetzt frage ich dich, Benni, ja, tja, was war denn das jetzt? Was nimmt man denn da mit?
Aus Kölner Sicht oder aus Stuttgarter Sicht? Also aus Kölner Sicht die 3 Punkte. Also mich hat der VfB, und das ist jetzt überhaupt nicht negativ oder ironisch gemeint, mich hat der VfB überhaupt nicht überrascht, weil ich glaube, dass der VfB letztes Jahr weite Teile der Saison absolut unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Was natürlich auch an Spielern wie Didavi oder Ginczek lag, die einfach lange verletzt waren. Ja. Umso bitterer ist es jetzt aus Stuttgarter Sicht, dass dieser Auftakt so in die Hose geht. Dieser Auftakt, wo man ja wirklich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ganz im Gegenteil, wo man, wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht hat und dann 3-1 verliert. Und ich glaube, Alexander Zorniger wird möglicherweise gerade zu Hause auf der Couch sitzen oder wo auch immer und wird überlegen, warum haben wir denn dieses Spiel verloren? Ich meine, du hast ja gesagt, wie viele Torschüsse waren es? 28-8. So, und das waren ja jetzt keine Verzweiflungsschüsse aus 25 oder eher aus 35 Metern. Also da war ja ordentlich Holz dabei, da waren viele Chancen dabei. Und das sah alles sehr gut aus, das sah alles sehr strukturiert aus. Nur vor dem Tor hat es halt nicht geklappt. Und da sage ich jetzt nochmal die Plattitüde, so ist Fußball. Ich kann es immer nur wiederholen.
Wirklich raus, ja. Ja. Ja, und so ist es dann auch, wenn man seine Chancen vorne nicht verwertet und hinten dann sich im Prinzip selbst ein Bein stellt, indem man den Gegner ein Bein stellt.
Ja, war natürlich.
Unglückliche Aktion von Tüton.
Ja, war natürlich. Er kommt raus ohne Not. Und ja, Modest nimmt den Kontakt dankend an. Mhm. Ja. dumme Aktion, klar.
Ja.
Ich sehe gerade, aber ich habe ja nicht mal die Zusammenfassung bislang sehen können, aber alle 4 Tore sind in der Schlussviertelstunde gefallen.
Ja, ja.
Es war schon recht dramatisch gewesen sein.
Ja, ja. Es war 0-1, 0-2, 1-2, 1-3. Ja.
Und das 0-2 auch sehr schnell nach dem 0-1. Gerade hatte Zorniger auf Raute umgestellt, was sogar jemand wie ich erkennen konnte, weil er erst eine 6 gezeigt hat und dann eine Raute geformt hat, also die Angela Merkel-Move quasi.
Ich habe da einen Tweet gesehen dazu.
Ja. Und noch während ich den Tweet abgesendet habe, fiel schon das 0-2.
Ja, ja.
Eindeutig vercoacht.
Ja. Ja, dem schade. Ist nichts hinzuzufügen.
Ich hätte es ehrlich gesagt gerne gesehen, mit Gentner dann ja wahrscheinlich auf der 6, so sah es zumindest dann auch gegen Ende des Spiels aus. Schade, aber gut. Um dich ins Boot zu holen, André, es war nicht nur die letzte Viertelstunde so aufregend, im Prinzip auch die erste Viertelstunde und die fehlenden Viertelstunden dazwischen. Also wir hatten allein in den ersten 12 Minuten hatten wir 3 Aluminiumtreffer, erst in der 2. Minute Matze Lehmann aus 17 Metern an dem Pfosten, dann eine 7. die Davi aus 18 bis 20 Metern an die Latte und dann der 12. Gentner nochmal aus 18 Metern an dem Pfosten. Also es ging gut ab, war ein schön anzusehendes Sonntagsspiel.
Das ist dann ja so ein Spiel, wo man in der 70. Minute langsam anfängt zu denken, es gibt so viele Chancen und es fällt kein Tor, da muss man mal, obwohl man es gar nicht glauben kann, sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass es 0-0 ausgeht.
Ja, was bei einem Köln-Spiel wirklich krass gewesen wäre.
Ja, völlig überraschend.
Nee, aber schönes Spiel.
Was mir einfällt, also es war gut anzuschauen. Es war all das, was
Fußball ausmacht, komm, sag's.
Nee, ich wollte gerade sagen, all das, was Mainz gegen Ingolstadt nicht hatte gestern.
Ah, okay, auch gut.
Ja,
haben wir eigentlich über Ingolstadt gesprochen, by the way?
Wir haben wenig über Ingolstadt gesprochen.
Wir haben die ganze Zeit über Mainz gesprochen.
Ja, ja. Ja gut, das liegt natürlich auch daran, dass ich hauptsächlich Mainz betreue. Ja,
aber wenn man es jetzt vergleicht, der Darmstadt als Aufsteiger, als nominell wesentlich schwächerer Aufsteiger im Vergleich zu Ingolstadt, aber trotzdem dafür gewinnt Ingolstadt auswärts bei Mainz, ist auch schon mal so eine klitzekleine Ansage zum Start.
Ich finde sogar eine ultra lässige Aktion, die Aufstiegself spielen zu lassen als Startelf. Das, also vom Torhüter, obwohl man mit Nyland noch jemand Neuem verpflichtet hat, bis vorne zum Stürmer, fand ich eine sehr, sehr nette Aktion. Er wird es nicht als Signal gemacht haben, glaube ich, Hasenhüttl, aber irgendwie fand ich, das hat Style. Und dann auch noch 1-0 zu gewinnen bei Mainz, nicht schlecht.
Naja gut, die sind letzte Woche bei einem Viertligisten im DFB-Pokal ausgeschieden und da haben 4 oder 5 Neuzugänge gespielt.
Ja.
Also, oder waren es 4 oder so viel waren es nicht, aber Nyland hat gespielt. Ja, gut, Kachunga ist natürlich noch nicht bei 100%. Den hat er ja dann gebracht, ja. Aber ich glaube nicht, dass das ein Dankeschön war. Also, warum soll er sich dafür bedanken für die Aufstiegssaison?
Klingt dann ja eher umgekehrt, dass es eine Konsequenz war aus dem Pokalspiel.
Möglich, klar. Also er hat gegenüber, jetzt kriege ich es zusammen, er hat gegenüber dem Pokal auf 5 Positionen getauscht. Und das ist nachvollziehbar, wenn man bei einem Viertligisten ausscheidet, klar. Mhm.
Und ja, das meinte ich damit, als ich gemeint habe, es wird kein mentales Signal gewesen sein.
Nein, um
Gottes Willen. Ich fand es aber als Fakt einfach irgendwie nett.
Ja, absolut. Das,
dann auch noch, ich, ganz ehrlich, ich stehe dann auch einfach drauf, wenn jemand wie Hinterseher das 1-0 macht.
Einfach nur des Namens wegen.
Ja,
oder der familiären Bande wegen.
Nein, mein Nachname ist Ost, das hat nichts mit...
Nein, ich meine der familiären Bande von Lukas Hinterseher. Ne? Ist doch auch mit Hansi Hinterseher irgendwie verwandt, ich glaube, der Neffe
so. Glaube ich, ja.
Ne? Genau.
Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht.
Doch. Ja, hast du was gelernt?
Ja,
siehst du. Für mehr Alpenschlager im Rasenfunk.
Ja. Und ich wühle mich da durch die Fehlpassstatistiken für das Spiel und das eigentlich Wichtige habe ich wieder nicht mitgenommen.
Die ganz harten Fakten, die hast du hier außen vor gelassen.
Ja, ganz offensichtlich, ja. Aber gut, jetzt haben wir sogar noch über Ingolstadt gesprochen. Gibt es denn noch etwas, was euch noch nicht gesagt wurde, was an diesem Spieltag wichtig war?
Es wurde alles schon mal gesagt, aber noch nicht von allen. Oder wie war das? Ich finde ja, und also da finde ich, gibt mir auch der erste Spieltag recht. Meine These wäre ja, dass fast alle Mannschaften, sagen wir mal, der unteren zwei Drittel der Abschlusstabelle der letzten Saison, abzüglich der Absteiger, zuzüglich der Aufsteiger, im Prinzip Wundertüten sind, also wo man fast alles Mögliche erwarten kann. Also man kann jetzt nicht unbedingt erwarten, dass Werder Meister wird oder dass Hertha in die Champions League kommt, aber das sind beides Teams, da würde ich nicht völlig überrascht sein, wenn die es sogar in die Europa League schaffen würden. Ich würde aber nicht völlig überrascht sein, wenn sie am Ende irgendwo unterm Strich stehen. Und das gilt im Prinzip für die meisten anderen Mannschaften, die da in diesem tabellarischen Bereich am Ende der vergangenen Saison standen, gilt das für mich genauso. Und wenn man sich jetzt halt mal Frankfurt, Werder, Mainz, Köln und so weiter anguckt, da ist nach oben, nach unten so vieles möglich. Die sind alle so eng beieinander und es wird so sehr um Kleinigkeiten gehen, dass es mal Verletzte gibt, weil der Kader dann eben nicht so breit ist wie der von Bayern München oder dass neues Selbstbewusstsein durch eine kleine Siegesserie kommt. Da halte ich wirklich sehr viel für möglich und das ist, vermute ich mal, der spannende Teil der Liga. Vielleicht auch noch dann der Kampf um die Champions League Plätze zwischen 4 oder 5 Clubs, die sich dann um die 2 bis 3 inklusive Quali-Platz Ränge streiten hinter den Bayern.
Also und die Meisterschaft ist für dich schon entschieden?
Es würde mich natürlich sehr überraschen, wenn nicht die Bayern Meister würden. Ich hätte da auch nichts gegen, wenn sie nicht Meister würden, aber das wäre schon ziemlich sensationell aus meiner Sicht.
Ja, man wird abwarten müssen, aber tatsächlich war das auch mein Gedanke, als dann in der irgendwann 60. Minute Thiago eingewechselt wurde.
Den also haben wir ja noch auf der Bank.
Ja, man muss tatsächlich immer sich nur die Einwechslungen angucken und dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie es um die sportliche Stärke und Breite des FC Bayern bestellt ist. Ich meine, ein Mario Götze wurde ja auch nur eingewechselt, zum Beispiel.
Sehr zu seinem eigenen Leidwesen. Ich glaube, er hätte gerne von Anfang an gespielt.
Gut, das unterstelle ich jetzt grundsätzlich jedem Spieler im Kader des FC Bayern, aber tatsächlich ist das ein Thema. Ich war aber ehrlich gesagt ganz froh, dass wir über dieses etwas leidige Thema in meinen Augen nicht vorhin geredet haben, deswegen lasst es uns auch jetzt nicht tun. Ja. Wenn er in 10 Spieltagen immer noch keinen Startelf-Einsatz hatte, dann kann man das nochmal aufs Tapet bringen.
Wenn er dann noch in München ist.
Wir werden es lassen. Sehen. Ja, er kann es wirklich nicht lassen. Aber ey, so ist Fußball. Okay, ihr zwei, ich würde sagen, wir haben wirklich ausführlichst über diesen ersten Spieltag gesprochen. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich grüße an dieser Stelle noch zwei andere Podcasts. Das ist ein Segment, was ich jetzt in jeder Schlusskonferenz einführen möchte und würde mich freuen, wenn andere Fußball-Podcasts das auch übernehmen, denn ich habe den Eindruck, man könnte sich gegenseitig noch zu mehr Hörern verhelfen. An dieser Stelle gehen Grüße raus an den Eintracht Frankfurt Podcast, in dem ich auch in dieser Woche spontan zu Gast sein durfte. Ich durfte unsere Saisonprognose verteidigen und habe das in knackigen 50 Minuten getan. Wer hören möchte, wie ich mich um Kopf und Kragen rede und aber auch sehr lange einfach nur zuhöre, der kann sich den tollen Eintracht Frankfurt Podcast mal anhören. Und außerdem Grüße an den Podcast, den macht sogar meine Oma, den es noch nicht so lange gibt. Sie haben jetzt ihre erste Folge nach der 0:0-Nummer veröffentlicht. Hört mal rein und alle weiteren Fußball-Podcasts, die es so gibt, zumindest alle, die wir finden konnten, findet ihr auf rasenfunk.de/podroll. Lohnt sich da mal hinzugucken. Außerdem hingucken könnt ihr auf rasenfunk.de/mitmachen. Da werde ich das Sendungsdokument zum nächsten Spieltag verlinken. Hat sehr gut funktioniert zu dieser Ausgabe, war sehr interessant zu sehen. An eurem Timing müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. Also wenn die letzten Änderungen da um 19.07 Uhr reingehen und wir um 19.30 Uhr starten, dann wird es für mich schwierig, das einzubauen. Ich war leicht panisch, als ich gerade mit meiner Sendungsvorbereitung fertig war und auf einmal sehe ich, dass 3 Leute gleichzeitig an allen Ecken des Dokuments neue Absätze einfügen. Ich denke auch darüber nach, das vielleicht in Zukunft mal zu Reddit oder woanders hin auszulagern, wo man den zeitlichen Verlauf von Editierung besser nachvollziehen kann. Aber das soll erstmal nicht euer Problem sein. rasenfunk.de/mitmachen. Dort wird dann auch ein Dokument für den nächsten Spieltag hängen und ihr könnt wieder eifrig mit euren Input geben. In diesem Sinne, Vielen Dank fürs Zuhören und ganz besonderen Dank an meine beiden Gäste. Vielen Dank, Benny. Schön, dass du mit dabei warst. Würde mich freuen, wenn wir dich nochmal hier begrüßen dürfen.
Sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke.
Das freut mich. Und vielen Dank auch nach Berlin an André.
Vielen Dank. Auch mir hat Spaß gemacht.
Das ist schön. Dann sage ich, wir verbleiben in diesem Sinne. So ist Fußball. Merkt es euch, liebe Rasenfunkhörer. Ihr habt es hier zuerst gehört. Bewertet uns bei iTunes, wenn ihr mögt. Folgt uns bei Twitter und Facebook. Und ganz wichtig, sagt weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Und dann hören wir uns am nächsten Spieltag. Wir nehmen wieder Sonntagabend auf. In der Nacht auf Montag wird die neue Folge erscheinen. Bis dahin, bleibt sportlich und bis dahin. Ciao.